Mayfield to throw under pressure. His pass is intercepted. C.J. Mosley picks it off. The Hayes in the barn, and the Ravens are in the playoffs. Mayfield with time throws, deflected, and intercepted at the 40-yard line. Jimmy Smith. Jackson throwing down the seam. He's got his rookie tight end, Andrews. He's at the 30-yard line. Jets a tackle, 20, 10, 5, touchdown Ravens.
Eine neue Folge vom German Flock Talk. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Es geht jetzt auf den Draft zu. Und wir haben heute Jan Beckwert mit dabei. Hallo Jan.
Moin moin, schön mal bei den Ravens zu sein.
Ja, Jan, vielleicht kennt dich der ein oder andere nicht. Also ich kenne dich jetzt ganz gut durch Downset Talk. Da hat es jetzt letzte Woche bei den Off-Ball-Linebackern mitgemacht. Aber vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, in zwei, drei Sätzen. Wer bist du und was machst du?
Ja, ganz kurz. Moin moin, ich bin der Jan. Ich bin ein großer College-Football-Fan und habe einen eigenen Blog, in dem ich das Jahr über Analysen zu College-Football und Draft mache. Ich mache das jetzt auch schon ein paar Jährchen länger. Der Triple-Option-Blog, da findet man meine Analysen und Previews und Reviews dann während der College-Football-Saison und jetzt gerade natürlich zu den Draft-Prospects, was ja dann meistens ganz besonders spannend ist und auch ein paar mehr Interessenten hinterm Ofen hervorlockt, weil die NFL natürlich immer noch das große Zugpferd ist. Ansonsten findet man mich auch bei Twitter. Da bin ich unter dem Twitter-Handle @GianniVanzetti zu finden und zu suchen. Und da gibt es dann meistens so kurze Live-Tweets zu verschiedenen Spielen oder Spielanalysen. Und ansonsten bin ich auch in diversen Podcasts regelmäßig zu Gast, meistens bei Sportradio 360, den Sofa-Quarterbacks, entweder zur NFL oder vor allem zum College-Football. Ja, das war es so in etwa, denke ich, als kleine, kurze Einleitung.
Ja, wir freuen uns natürlich, dass du den Weg zu uns in den Podcast gefunden hast oder auch, dass wir die Zeit gefunden haben. Natürlich soll es heute dann auch einfach um die Needs gehen, die Ravens bedienen. Welche Runde könnte was kommen? Welche Spieler passen zu den Ravens? Wir haben jetzt mal besprochen, so die Inside-Linebacker, das ist ja einer der größten Needs, die Interior O-Line und die Wide Receiver. Jan, jetzt vielleicht mal so ganz grob zu den drei Positionsgruppen. Wie schätzt du die jetzt so im Allgemeinen ein? Wo sind die Stärken? Ich denke, über die Receiver haben wir jetzt schon viel gehört, aber wie würdest du die Klasse insgesamt auf den drei Positionen einordnen?
Ja, du hast es im Grunde genommen ja schon angedeutet, die Receiver-Klasse ist so tief und so variabel, auch an unterschiedlichen Typen. Von der ersten bis zur siebten Runde findet man da extrem spannende Prospects oder dann auch Projekte eben in den späteren Runden, die vielleicht noch ein bisschen roh sind oder jetzt noch ein, zwei Skills noch nicht so ausgearbeitet haben, mit denen man dann arbeiten müsste. Also diese Receiver-Klasse ist historisch tief, meiner Meinung nach. Und ich kann eigentlich jedem Team nur raten, ich habe das auch in anderen Team-Podcasts schon gesagt, mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal zuzugreifen. Denn letztlich, wenn du da in den letzten Runden bist, da kannst du keine Needs mehr groß erfüllen. Die meisten Spieler sind halt dann auch relativ schnell ja wieder aus der NFL raus. Das ist dann auch ein bisschen eine Glückssache. Und warum sich nicht einfach noch einen Receiver mehr holen, wenn man da eben noch so viele gute zur Auswahl hat. Von daher, Receiver ist dieses Jahr einfach fantastisch. Inside Linebacker ist eine Position, die ich, oder insgesamt diese Off-Ball Linebackers, das ist ja, wird ja heute auch variabler gehandhabt zwischen eben Inside und Outside Linebacker, die keine Edge Rusher sind, finde ich auch eine sehr spannende Klasse, hat natürlich jetzt nicht ganz die Tiefe naturgemäß wie die Receiver, aber da finde ich, kann man, natürlich gibt's da eben den einen Superstar, über den reden wir wahrscheinlich heute nicht so sehr, weil der ist lange weg, wenn die Ravens picken, es sei denn, sie vertraden die nächsten Drafts dann gleich mit. Ja, wahrscheinlich eher nicht anzunehmen ist. Aber ansonsten hat man da ein paar spannende Picks so in dem Bereich, wo die Ravens das erstmal picken, also Ende erster Runde. Aber ich finde auch gerade in den mittleren Runden finden sich da einige Spieler, bei denen ich durchaus sagen würde, die hätten Starterpotenzial. Die haben meistens ein größeres Fragezeichen. Aber das ist ja jetzt nicht unüblich, wenn man eben nicht zu den Top-Prospects gehört. Die Interior-Line finde ich nicht so prall und auch noch mal ein bisschen schlechter als die meisten Analysten oder die meisten Experten oder sogenannten Experten. Da sehe ich dann doch einen ziemlichen Qualitätsabfall und habe auch nicht diese Top-Prospects wie andere. Von daher würde ich sagen, da müsste man dann wahrscheinlich relativ gezielt zugreifen, wenn man dann den einen oder anderen Spieler ausgemacht hat, der vielleicht mehr helfen könnte. Da finde ich die Tiefe aber nicht so prall und die Position würde ich doch deutlich hinter den anderen beiden einordnen. Also Receiver ist ganz klar einer der besten dieses Jahr. Linebacker finde ich mindestens im oberen Mittelfeld, wenn nicht mehr. Interior O-Line eher eine der schwächer besetzten.
Ja, dann würde ich jetzt sagen, fangen wir einfach mal an, Need für Need durchzugehen. Fangen wir mit den Off-Ball-Linebackern und den Inside-Linebackern an. Man sieht auf vielen Mock-Drafts von verschiedenen Experten, denen ich auch sehr vertraue, einen Linebacker zu den Ravens. Manchmal ist es Murray, manchmal ist es Queen. Wenn wir jetzt an 28 da sind und so dran sind und sowohl Murray als auch Queen da sind, wen würdest du picken anstelle von dem Eric DaCosta?
Da muss ich erstmal eine Gegenfrage einstreuen. Ihr spielt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, offiziell immer noch eine 3-4. Wahrscheinlich ist es meistens dann doch eher eine Nickel, also irgendwie eine 3-3-5. Und habt ja eine Art, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Art positionslose Defense letztes Jahr relativ viel gespielt. Also mit vielen Spielern, die sich irgendwie pre-snap so um die Line of Scrimmage oder in der Box tummeln. Und dann weiß man eben nicht, wer Blitzen geschickt wird, wer in Coverage zurückgeht oder ähnliches. Von daher, das ist ungefähr ganz grob und oberflächlich korrekt, oder?
Ja, also tatsächlich war die 3-4 Base, die wir dieses Jahr, also die wir eigentlich spielen, offiziell einer der wenig genutzten Formations in unserer Defense. Die 2-4-5, also zwei Linemen, vier Linebacker und fünf Cornerbacks, das war ja die Hauptaugenmerk.
Das waren in der Tat wirklich nur zwei echte D-Line und dann dafür eben vier Linebacker, okay.
Genau, und in Spielen, wo wir überlaufen worden sind oder wo der Run-Game gut geklappt hat, wie jetzt zum Beispiel gegen San Francisco, da hat er dann zur Halbzeit eine 3-3-5 gestellt, also wie du dann schon sagtest, drei Linemen, ja.
Okay, ja, da ist ja so ein bisschen die Frage, das ist glaube ich auch die Frage, die bei diesen beiden Spielern, also bei Kenneth Murray von Oklahoma und Patrick Queen von LSU relevant ist, welchen Typen ihr eher braucht. Ich glaube, hier gibt es zwei Optionen. Ich meine, die Ravens haben einerseits natürlich auch immer sehr mächtige und physische Linebacker gehabt. Andererseits gab es aber auch immer wieder Phasen oder Tendenzen, wo halt kleinere, wendige Linebacker bevorzugt wurden, die hinter einer mächtigen D-Line agieren sollen. Die D-Line, die dann eben die O-Liner fernhält vom Second Level und dahinter dann eben so kleinere, athletische Linebacker dann eben abräumen oder in Coverage gehen. Also da ist so ein bisschen die Frage, welcher Typ von den beiden ist dann eigentlich derjenige, der dann eher angesagt wäre für die Defense? Und das kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich bei den Ravens nicht so sehr drinstecke. Wenn man die beiden Spieler vielleicht mal kurz vorstellt, Patrick Queen ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist quasi das, was irgendwann mal demnächst der moderne Passing-Down-Linebacker ist. Der ist halt nicht besonders groß, der ist sehr leicht, der ist unter 230 Pounds, jetzt auch nicht die längsten Arme, aber das ist ein hervorragender Athlet und eben ein richtig, richtig guter Coverage-Linebacker. Also der kann in Coverage zurückdroppen, in Zone-Coverage oder so, sehr beweglich, sehr schnell, sehr agil, kann schnelle Richtungswechsel vollziehen. Also für die heutigen Aufgaben eines Linebackers in der NFL ist der wie gemacht. Der hat gute Instinkte, der kann schnell reagieren, der ist auch schnell einfach an der Seitenlinie mit seinem Speed. Screen-Pässe auf Receiver oder Running-Back-Screens, das sind so Sachen, da ist er wirklich richtig gut. Andererseits ist es eben so, dass Queen natürlich auch aufgrund seiner Statur nicht die Physis mitbringt, um in der Box jetzt einen richtigen Run-Stopping-Linebacker spielen zu können. Also der hat größere Probleme, sich von Blocks zu lösen. Und das müssen nicht unbedingt Blocks von tollen O-Liner sein. Da gab es eben auch eine ganze Menge Snaps, wo er vom gegnerischen Tight End geblockt wurde. Das heißt, man braucht eigentlich vor ihm eine D-Line, die ihm so ein bisschen diese Blocks, wie ich ja gerade schon sagte, vom Leib hält. Das ist einfach ein Spiel, dafür ist er nicht so gemacht. Und er ist natürlich jetzt auch nicht der der physischste Tackler, sage ich mal. Der ist kein schlechter Tackler und kann auch mal durchaus auch mal einen härter umhauen, aber er hat natürlich auch immer wieder Momente, wo ihn jemand überrascht von der Power, von vielleicht manchmal auch vom Speed, also dass er das falsch einschätzt. Der ist jetzt noch nicht der beste Tackler. Ab und zu ist er auch ein bisschen überaggressiv und überrennt dann den Spielzug, wenn man so will, oder nimmt einen falschen Winkel. Hängt alles sicherlich auch damit zusammen, dass Queen noch nicht so viel Starter-Erfahrung hat. Der hat bei LSU jetzt erst eigentlich diese Saison und auch diese Saison nicht vollständig gestartet. Das ist ein bisschen seltsam, warum der nicht früher und mehr auf dem Feld stand. Andererseits muss man bedenken, Patrick Queen ist wirklich sehr, sehr jung. Also der ist erst 20 und es kommen wenig Spieler mit 20 in den Draft. Von daher, das ist muss nicht immer was heißen. Natürlich nimmt man eher einen jungen als einen älteren Prospect, weil man den natürlich mehr formen kann. Aber sollte man hier mit bedenken bei der Evaluation, dass Queen halt noch ein bisschen roh ist, aber eben auch noch sehr jung. Und Murray wäre jetzt ein bisschen anderer Typ, der ist deutlich kräftiger. Das ist so einer, der tut weh. Der spielt halt immer Vollgas und spielt halt vor allem Vollgas nahe der Line of Scrimmage. Der ist auch ein super Athlet, also auch sehr schnell in den Seitenlinien. Sehr explosiver Typ, kann eben durch Gaps durchschießen. Beide sind übrigens interessanterweise gute Blitzer, auch Queen. Und Murray hat einfach diesen unfassbaren Closing Speed. Wenn da irgendwie ein Spieler, ein Quarterback oder Running Back irgendwie einen Outside Run macht, irgendwo Richtung Seitenlinien läuft, dann kommen da manchmal drei raumgreifende Schritte und dann hat er so lange Arme, mit denen er den Spieler auch richtig zu Boden slammen kann. Also das ist jemand, der bringt hier richtig Physis in die Defense und ist ein sehr kraftvoller Spieler. Der kann sich auch besser als andere von Blocks lösen. Bei ihm ist ein bisschen, gibt's so zwei negativere Punkte, sag ich mal. Das eine ist, er ist nicht sehr instinktiv, beziehungsweise noch nicht. Also er erkennt Spielzüge oft ein bisschen spät oder ist dann ganz entschlossen und denkt, so muss es sein, da schieße ich mal durch und nehme einen aus dem Spiel, aber dann lief der Spielzug woanders lang. Also er diagnostiziert die Spielzüge manchmal nicht so gut. Das ist natürlich auch mal eine Frage, wie viel kann man das entwickeln? Dafür werden jetzt sicherlich auch Face-to-Face-Interviews sinnvoll, die man gerade nicht machen kann aufgrund des Coronavirus. Und das Zweite, was man sagen muss, er ist gegenüber Queen ganz klar der schlechtere Coverage-Linebacker. Also der ist nicht viel eingesetzt worden da und wenn dann eher so, dass er irgendwie eine Zone bemannt, da läuft er ein paar Schritte zurück und stellt sich dahin und wartet ab, was passiert. Das sieht alles nicht so flüssig aus, nicht so natürlich. Das ist nicht wirklich schlimm, wenn man ihn dann anders einsetzt. Von daher, das wäre vielleicht jetzt ein bisschen eine grobe Beschreibung dieser beiden Typen. Ich glaube, die haben beide ihren Wert für die Defense der Ravens. Man muss halt, wenn beide auf dem Board wären, was jetzt ja nicht unbedingt sein muss, aber wer weiß, wäre dann eben die Frage, auf was für einen Typ man eher steht. Ich glaube, dass man mit beiden nicht so viel falsch machen kann. Das sind beides große Talente. Da wäre dann eben die Frage, soll es eher jemand sein, der so ein Enforcer nahe der Line of Scrimmage ist, ein sehr physischer Typ, dem man vielleicht noch ein bisschen die Feinheiten von Spielzugerkennung vermitteln soll, oder soll das so ein moderner, agiler Linebacker sein, dem vielleicht ein bisschen die Power fehlt, aber der dafür in Coverage sehr stark ist?
Ja, jetzt ist der Vergleich zu einem NFL-Prospect. Hast du da einen? Bist du da in der Materie drin, dass du sagen kannst, ja, dem Spielertyp ähnelt der? Also ich hatte jetzt immer mal wieder, als ich das Tape von Kenneth Murray gesehen habe, auch so von den Staturen her. Also er ist ja auch 6'2" und wiegt 243 LBS. Immer mal wieder so an CJ Mosley, der den meisten Ravens-Fans oder hoffentlich allen Ravens-Fans bekannt sein sollte, erinnert. Auch so mit seinem Run-Stop und den Schwächen in Coverage. Würdest du sagen, ja, siehst du auch so, oder?
Ich mache relativ wenig solche Vergleiche, von daher kann ich da nicht viel zu sagen. Okay. Das mag sein, jetzt ganz grob, aber dazu habe ich Mosley natürlich in der NFL auch zu wenig intensiv verfolgt, würde ich sagen, dass das, was Murray noch besser macht, ist eben das Blitzing und das Gap-Shooting und also die Plays im Backfield, sage ich mal. Aber ich habe den Eindruck, dass Mosley ein sichererer Tackler war. Okay. Also Murray kann gut tackeln, aber ist bei allem so ein bisschen manchmal so ein bisschen überaggressiv, unkontrolliert. Man sieht es auch, der hat halt öfter diese hohen Tackles, wo er dann die Arme quasi, das kann er sich aufgrund seiner Kraft eben auch erlauben, die Arme um die Schultern oder um den Hals des Angreifers nimmt und den wirklich so wie mit dem Lasso so zu Boden schleudert. Das sieht dann ultra brutal aus. Ist auch vergleichsweise effektiv, aber der hat jetzt vielleicht nicht diese technischen Feinheiten, die müsste man ihm noch ein bisschen vermitteln. Mhm. Aber das wäre eben eher der Spieler, der auf den, sag ich mal, auf den ersten 5 Yards nach der Line of Scrimmage einen höheren Wert hat und Queen eher dahinter. Also das ist jetzt sehr, sehr schematisch, weil Queen hat auch durchaus seine Qualitäten vorne. Aber Murray hat da eben andere. Da wäre dann so die Frage, was ist das, wo die Ravens das Gefühl haben, das hilft ihnen gerade in der Defense mehr, diesen Typen brauchen sie, wenn man so will, mehr.
Ja, hatten wir auch im kurzen Vorgespräch drüber geredet, dass ich persönlich ja auch also gar nicht weiß, was für einen Linebacker-Typen die Ravens bevorzugen. Wie gesagt, dadurch, dass wir halt so eine undurchsichtige Defense spielen, sage ich jetzt mal, wo viele mal blitzen und der ein oder andere gerne mal runterkommt. Oder auch so ein Chuck Clark, der dann Sublinebacker spielt, unser Safety. Dementsprechend ist es immer sehr schwierig, da zu entscheiden, wer könnte dir da helfen. Ich persönlich, aber auch das ist eine persönliche Meinung, sehe Kenneth Murray über Patrick Queen für die Ravens. Einfach nur, weil ich seinem Speed und seine Hilfe im Run-Game denke, dass er gerade den Ravens da helfen könnte, wenn es darum geht, den Run zu stoppen, weil da hatten die Ravens letzte Saison doch große Schwierigkeiten, auch wenn man es in den Stats so nicht sieht, aber gegen San Francisco zum Beispiel, the Playoff-Loss gegen die Tennessee Titans hat gezeigt, dass da einfach jemand fehlt, der da auch mal im Run-Game hinter der Line aufräumen kann. Deswegen wäre ich persönlich für Kenneth Murray mehr als Patrick Queen, aber auch einfach mit dem Hintergrund, dass in den späteren Runden immer noch ein, ich sag jetzt mal ein Linebacker-ähnlicher Spielertyp ist, der dir dann halt auf Passing-Situations mehr helfen kann, dass du dann immer noch auswechseln kannst, rotieren kannst. Aber wenn am 28 beide erreichbar wären, würde ich tendenziell eher zu Kenneth Murray tendieren als zu Patrick Queen.
Ja, kann ich sozusagen von der Begründung her nachvollziehen. Da fehlt mir es natürlich so ein bisschen an Insight des entsprechenden Teams, des Rosters und der Tendenzen. Nur ich glaube, grundsätzlich würde ich sagen, dass wenn hier Queen oder Murray gezogen werden, dass man mit beiden an der Stelle jetzt nicht so viel falsch macht. Ich habe Queen auch nicht so hoch wie einige andere. Viele sehen ihn ja eher Mitte erster Runde. Ich habe den ein bisschen niedriger aufgrund der Fragezeichen, die ich gerade erwähnt habe. Aber natürlich brauchst du, also so einen Linebacker kannst du natürlich super auch einsetzen, der dann eben viel Coverage-Aufgaben übernimmt. Und dafür braucht es dann eben einen anderen, der vorne Druck macht. Und wie gesagt, blitzen kann er auch gut. Der ist als Blitzer sehr, 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 sehr instinktiv, Queen. Der nimmt fast, finde ich, die besseren Blitz-Lanes als Murray. Ist natürlich jetzt nicht so physisch und kann dann nicht den Running Back, der da vielleicht noch im Backfield steht, so aus dem Weg räumen, wie Murray das tut. Aber das ist auch ein relativ kompletter Typ. Der ist natürlich eben, hat natürlich diese Limitationen qua Körper, qua Masse, qua Power. Aber ich glaube, beide sind sehr spannende Spieler an der Stelle.
Ja. Dann gehen wir mal ein bisschen... Gehen wir mal davon aus, dass jetzt beide Spieler von Bord sind. Die Ravens können sich leider weder für Murray noch von Queen ein Bild machen. Gibt es Spieler, wo du einfach in den hinteren Runden oder an Tag 2, konzentrieren wir uns jetzt erstmal nur auf Tag 2, bevor wir dann auf Tag 3 gehen, an Tag 2, wo du sagst, die Spieler, die sollte man auf jeden Fall mal im Blick behalten. Ich weiß, es gibt einen Spieler, den habe ich jetzt bei dir aus dem Don't Set Talk Podcast gehört. In den hast du dich so ein bisschen verliebt, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, da gibt es ja auch einige spannende Prospects.
Genau, also du sprichst auf Keaton Davis Gaither von Appalachian State an. Nur wenn wir jetzt mal kurz bei den Inside-Linebackern bleiben, weil ich glaube, dafür ist der in der Tat nicht gemacht. Also den müsste man in eine andere Position drängen. Wenn ich jetzt bei den Inside-Linebackern, die möglicherweise oder möglichst variabel sein sollen, dann führt in den so am zweiten Tag, zweite, dritte Runde, eigentlich keine Diskussion an Willie Gay von Mississippi State vorbei. der hat natürlich dann ein paar andere Problemchen. Also der wäre so ein Typ in diesem Bereich, hat ein unfassbar hohes Ceiling, weil der eben beides sehr gut kann. Der ist halt eigentlich das Komplettpaket. Der ist extrem athletisch in jeder Hinsicht, nicht nur schnell, sondern auch wendig und explosiv, sprungkräftig. Ist ultra physisch und hart nahe der Line of Scrimmage, ist ein super Blitzer, hat eben auch diesen hervorragenden Closing Speed wie Murray, ist eben auch lateral, also seitlich sehr schnell, kommt schnell an die Seitenlinie, kommt schnell in diese Flat Zones und eben auch wendig genug für Coverage-Aufgaben. Das hat er noch nicht so viel gemacht, aber hat ein bisschen Man-Coverage gespielt, ein bisschen so, und man merkt, okay, der ist eben auch agil genug, um tiefer, was weiß ich, einen Tight-End mal tiefer zu covern oder notfalls auch mal irgendwie einen Slot-Receiver zumindest in Zone. Also das heißt, der ist vom Paket her und vom Talent her sehr hoch, aber eben, auch das wurde in diversen Podcasts schon angesprochen und vielleicht wird der eine oder andere Hörer, Hörerin das wissen, der ist eben sehr undiszipliniert auf und neben dem Feld. Also auf dem Feld heißt es, der nimmt sehr viel schlechte Winkel, der verpasst eine ganze Menge Tackles, weil er eben unbedingt den Killshot setzen will und da möglichst schnell sein will und irgendwie die Geschwindigkeit des Gegners so ein bisschen unterschätzt. Der ist sehr ungestüm, reckless habe ich es genannt, und ja, neben dem Feld eben auch. Er hat seinem Quarterback vor dem Bowl-Game nach einem Disput nach dem Training im Locker-Room ein paar verpasst und der Quarterback Garrett Schrader hat sich den Augenhöhlenknochen gebrochen und fiel fürs Bowl-Game aus. Sowas ist natürlich absolut indiskutabel und den müsste man halt, da müsste man halt, das ist so ein Typ, der Willie Gay, ich glaube, der bräuchte einfach einen sehr guten, erfahrenen Veteran Locker Room. Also ein Locker Room, wo er wirklich erstmal das kleinste Licht ist und gar nichts zu melden hat und nicht, wo er da irgendwie schon den Dicken machen kann. Und dann könnte man halt gucken, ob man ihm diese Undisziplinierten austreibt, also sowohl die auf dem Feld als auch natürlich die außerhalb. Das ist halt ein Risikopick. Der hat auch nicht viel gestartet, der hat nicht viel Erfahrung gesammelt, weil der auch dann nochmal suspendiert war wegen so einem akademischen Beschiss, wenn man so will. Das ist halt was, wo sich ein Team überlegen muss, riskiere ich das? Weil ich habe natürlich einen riesen Upside, wenn das klappt, aber der kann natürlich auch sich als die totale Hohlbirne erweisen und einfach nicht integrierbar sein in so ein Team. Und dann ist der Pick verschenkt. Das müsste sich jedes Team halt so ein bisschen fragen. Von daher glaube ich, dass Gay jemand eher wäre, der am Ende einer Runde, welcher das auch immer ist, zu einem Team wandert, das vielleicht nicht ganz so viel Lücken hat, das vielleicht einen funktionierenden Lockerroom hat, nicht ganz unerfolgreich ist. Von daher, die Ravens wären da durchaus auch ein Kandidat, aber ich kann natürlich überhaupt nicht einschätzen, wie Harbaugh oder wie der Coaching-Staff zu solchen Typen steht.
Ja, also in der Vergangenheit war man da doch schon sehr, hat man die Finger davon gelassen, von so Spielern. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Geschichte von Ray Rice erinnern kannst.
Na klar, ja gut, das ist natürlich
und
der
absolute Tiefpunkt. Haben sie ja auch dann direkt entlassen. Also da machen sie dann wirklich immer so ein bisschen die Tür zu für so Leute, um sich da nicht so ein, ja, man nennt es ja Locker-Room-Cancer reinzuholen. Gut, muss man halt gucken.
Wobei die Rice-Nummer natürlich auch nochmal ein Stück härter war. So ganz so schlimm sind die Aktionen von Willie Gay jetzt halt noch nicht gewesen. Ja, von daher.
Natürlich. Aber es war also, jetzt so ne, mit der Disziplin.
Ja.
Ja, gut. Auch spannend. Also, ich habe gesehen, der wird bei Pro Football Focus für die dritte Runde projected. Mhm. Gerade durch die Corona-Krise kann es ja auch dazu führen, dass ja gerade so ein Spieler dann einfach fällt. Weil sich ein Team keinen Blick oder kein Face-to-Face-Gespräch von ihm machen kann. Und ja, gut.
Es ist halt immer was anderes, ob du Skype oder FaceTime hast oder ob du den Spieler halt wirklich siehst, mit dem irgendwie auch Sachen durchgehst, den vielleicht auch mal ein bisschen grillen kannst, kurz in einem Interview. Das ist halt einfach ein bisschen, ich glaube, Teams fühlen sich dann auch wohler dabei. Und das
auf jeden Fall.
Wäre so ein, der kann durchaus, also Dane Brugler hat den in der zweiten Runde oder so, also der ist in diesem Bereich und vom Talent her gehört er da auch hin, aber der kommt halt mit Baggage, wenn man so will. Und wenn man jetzt das Gegenteil haben will, also einen Spieler, der sehr erfahren ist, der sehr steady ist, der jetzt einem definitiv den Lockerroom aufwertet, auch so in diesem Bereich, vielleicht dritte Runde, wäre das Logan Wilson von Wyoming. Das wäre so ein bisschen die modernisierte Version eines klassischen Mittellinebackers. Das heißt, der ist gut gebaut, also kräftig genug, hat die Power, um eben auch in der Box seine Plays zu machen, also im Inside Running Game. Der ist technisch ein sehr, sehr sauberer, sicherer Tackler. Also was alles angeht von, wie setze ich die Füße, wie nehme ich die Arme dazu. Das sieht einfach wirklich Textbook aus. Hat dazu aber eben auch unterschätzte Skills in Coverage, was eben alte Linebacker so nicht hatten. Also der Top-Instinkt in Zone Coverage ist insgesamt ein sehr instinktiver Typ, sehr spielintelligenter Typ. Der ist jetzt nicht athletisch so top wie Queen oder auch nicht wie Murray. Aber der bringt halt ein paar Qualitäten mit und ist halt auch jetzt nicht irgendwie so ein langsamer Two-Down-Thumper oder so, der dann nur in der Mitte steht und sich nicht bewegen kann. Das wäre dann eben die Frage, ob man vielleicht auf so einen Spieler in der dritten Runde geht, ungefähr, immer plus minus, falls man in der ersten Runde entweder Queen oder Murray weg sind oder man eben sich doch vielleicht für eine andere Position entscheidet, weil da ein Spieler gefallen ist oder so. Das kann ja gerade am Ende der ersten Runde immer sein, dass dann vielleicht ein Spieler fällt, den alle in den Top 15 erwartet haben und plötzlich sitzt er da eben noch in den Mid-20ern rum. Das wäre ja möglich. Und vielleicht noch zwei Namen nur ganz kurz eingeworfen, die ich so in diesem, wenn ich so, ich habe es ja jetzt so verstanden bei dir auch, dass es schon jemand sein soll, der relativ, am besten relativ variabel sein soll.
Genau.
Dann wäre noch ein Kandidat, den ich ganz spannend finde, ist Marcus Bailey von Purdue. Das ist auch ein sehr, sehr instinktiver Linebacker, auch jetzt nicht der Top-Athlet, sonst wäre er auch weiter oben.
Wollte ich gerade sagen, den hast du an Day 2 oder Day 3?
Dazwischen,
okay.
Sage ich mal so. Vielleicht eher frühe vierte Runde, aber ich denke, dass diese Grades hängen dann auch immer davon ab, was für ein Team du hast. Die werden, die sind bei den Teams nicht nur unterschiedlich, weil die unterschiedlichen Geschmack haben, sondern auch, weil die natürlich unterschiedlich gut passen, solche Spieler. Und das ist jemand, der auch wieder sehr, sehr diszipliniert ist. Das ist ein hervorragender Run-Defender, ein guter Tackler, hat keine so schlechte Range nach außen. Wie gesagt, immer nicht Murray oder nicht Queen, aber ist durchaus okay. Und kann eben auch Zone Coverage spielen. Ist jetzt vielleicht für Man Coverage nicht wendig genug, aber das ist ein Spieler, glaube ich, der wäre auf jeden Fall am zweiten Tag gegangen, möglicherweise sogar in der zweiten Runde, wenn der halt nicht so unfit ist. Der hat halt zwei Kreuzbandrisse und eine Hüft-OP dazwischen. Das ist halt
gerade. Ja. Wie wir schon eben gesagt haben, gerade wie in Zeiten wie heute, das ist halt super. Für so Spieler natürlich super ärgerlich mit der Krise. Ja. Die können sich den Teams nicht beweisen.
Nee.
Tatsächlich habe ich mir den hier auch blau markiert in meinen Notizen, weil ich mir den auch angucken wollte oder auch angeguckt habe. Und wenn er fit ist, könnte ich mir auch richtig gut vorstellen, dass die Ravens da einen Pick für verwenden.
Wenn man, leider gibt es nicht so viel von 2018, also 2019 hat er nur zwei Spiele gemacht und dann eben sich Kreuzband gerissen. 2018 hat er ein paar wirklich gute Partien, auch gegen Ohio State, also gegen die Powerhouses gemacht. Der hat mir schon sehr gut gefallen. Das ist halt ein sehr spielintelligenter Typ, damit macht man nichts falsch. Der hat jetzt auch so ein Video online gestellt von einem Workout, dass er wieder total fit sein soll, aber das hilft halt nur so bedingt. Gerade stellen alle möglichen Spieler irgendwelche Workout-Videos hin, die sie als die tollsten Athleten markieren sollen. Das ist bei ihm jetzt nicht in der Form der Fall gewesen, aber bei jemandem, der auch schon mehrere solcher Probleme hatte, das ist jemand, also ich bin mir relativ sicher, dass Marcus Bailey an den dritten Tag fällt und vielleicht auch über die Anfang vierte Runde hinaus. Nur da muss man sich dann ja irgendwann überlegen, nehme ich das Risiko eines Spielers, der vielleicht sonst ein Top-50-Pick oder Top-70-Pick geworden wäre, irgendwann an Position 130 oder 140 war? Warum nicht vielleicht? Ne? Also ja. Der andere ist ein bisschen ähnlicher Fall, aber nicht ganz so verletzungsbedingt, ist Justin Sternett von Wake Forest. Das ist auch jemand, den ich relativ schätze. Sehr, sehr fluide, sehr beweglich, so in diesem Bereich hinter der Line of Scrimmage. Also kann sich wirklich gut bewegen und ist auch schnell an den Seiten. Ist jemand, der durchaus auch mal ein bisschen härter tackeln kann. Nicht ganz vielleicht die Instinkte und auch die Tackling-Technik von jemandem wie Bailey oder Wilson, aber durchaus nicht schlecht in Coverage, zumindest in Zone-Coverage, aber auch in Man sieht er vielleicht sogar ein bisschen besser aus als Marcus Bailey. Den mag ich, weil der irgendwie, der spielt tough und hat halt auch einen guten Closing-Speed. Also der kann auch wirklich dann mal durch eine Lücke schießen oder an der Seitenlinie, denkt der Quarterback, dass er mehr Zeit, als er dann wirklich hat. Also Das ist jemand, der hat auch die letzte Saison halb verpasst, weil er sich irgendwie, glaube ich, den Bizeps gerissen hat. Das ist ja irgendwie eine komische Verletzung, die Spieler immer sehr lange außer Gefecht setzt. Man denkt immer, naja, kann ja nicht so schlimm sein eigentlich, aber das haut dann oft richtig rein. Ja, das wäre auch jemand, der so im frühen vierten Tag, denke ich, vielleicht eine Alternative wäre. Aber das ist natürlich immer nur dann, wenn man nicht am Anfang sich für einen entscheidet. Also einen, der fällt oder eben, vielleicht sind ja beide da. Aber ich weiß ja nicht, ich kann die Ravens natürlich gar nicht einschätzen. Du wirst das besser wissen, ob man da vielleicht auch öfter mal BPA geht am Anfang in der ersten Runde und gar nicht so sehr drauf guckt, was der größte Need ist, sondern sagt, Mensch, hier ist ein Spieler, der gefällt uns so gut und so viel besser als alle anderen. Wir bedienen die Needs in Runde 2 und 3.
Ja, also das ist tatsächlich so eine Strategie, die Ravens oft verfolgen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir das gerade an 28 sehen werden. Weil grundsätzlich, wenn jetzt kein besonderer Spieler fällt, und da geht man jetzt erstmal nicht von aus, dann gibt es da wenig Spieler, die den richtigen Value haben an der 28. Und entweder man tradet nach hinten, um dann halt mehr Picks für den zweiten Tag zu haben, wie ja schon sagtest, dass da dann die Needs besser adressiert werden können. Oder man sagt halt, gut, nehmen wir halt jetzt einen Spieler, der nicht unbedingt wo die Position jetzt nicht unbedingt gebraucht wird, aber dafür haben wir halt die Besten auf dem Board bekommen. Das wird man dann sehen. Es gibt jetzt noch zwei Spieler an Tag 3, die ich persönlich sehr spannend finde, wo ich einfach mal deine Meinung hören möchte, was du zu denen sagst. Mit dem einen weißt du tatsächlich schon. Fangen wir auch mit ihm an. Chris Orr, sein Bruder, ist Trainer bei den Ravens, Assistenztrainer. Hat ja auch früher für die Ravens gespielt, ist ja als undrafted Free Agent Starter geworden. Chris Orr, kurz, wurde nicht zum Combine eingeladen, hat aber auf seinem Pro Day in Wisconsin abgeliefert. Also da ist ja eine gute Zeit gelaufen. Ich müsste jetzt nochmal kurz googeln, welche Zeit. Ich meine,
die Zeit war nicht so gut, aber alles andere, Quickness, Explosion, das war alles richtig.
Dann verwechsel ich.
Aber das ist der, also die Werte außerhalb der 40 waren halt alle top.
Ja, und hat ja auch Inside Linebacker bei Wisconsin gespielt und hat ganze 11,5 Sacks geholt. Viele sehen ihn als Sleeper, so als Guy under the radar, sagt man ja oft. Als ich seinen Tape gesehen habe, habe ich auch gedacht, so, boah, der hat Power, der hat Speed, der gefällt mir richtig gut. Wie schätzt du ihn ein in der NFL?
Also ich mag Orr total und habe den halt, also vor allem als College-Spieler, habe den halt sehr genossen. Der hat halt eine von zwei Inside-Linebacker-Positionen gespielt. Die Badgers spielen ja auch eine 3-4 und von da aus war der halt dauernd blitzen. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Aber das war nicht das Einzige. Der hat halt auch gut getackelt. Der war einfach ein sehr, sehr variabler Inside-Linebacker. Das Problem, was für ihn so ein bisschen die Projection für die NFL verringert, ist erstens, dass er sehr klein ist. Er ist also unter 5'11 und relativ leicht. Mit unter, also 223 Pounds ist er jetzt beim Pro Day gewesen. Das sind halt halbe Safety-Maße und dafür bewegt er sich einfach nicht gut genug. Und das wäre so ein Spieler, den man, glaube ich, gut in Sub-Packages einsetzt. Der ist halt sehr, wie soll ich sagen, energetisch. Der ist ein harter Tackler und der ist vor allem extrem spielintelligent. Also die haben bei Wisconsin schon gesagt, wenn der nichts wird, dann wird er bei uns Coach. Also weil der quasi wie ein Coach auf dem Feld agiert. Und das Letzte ist halt, dass er eben auch größere Verletzungsprobleme hatte. Also der hat sich auch schon das Kreuzband gerissen und war halt immer wieder angeschlagen. Und da ist so ein bisschen die Frage, ich denke, dass Chris Orr jemand ist, der in den letzten Runden, in den letzten zwei oder eben undrafted gehen wird, der kann auf jeden Fall in der NFL was reißen. Der muss halt im richtigen Team landen. Ich glaube, den musst du halt besonders einsetzen. Den kannst du nicht einfach auf irgendeine Position setzen, die fix ist und sagen, so, jetzt spielst du die.
Ist auch eher so ein situational Guy.
Genau, den könnte man vielleicht. Das wäre halt jemand, den man ab und zu mal aufs Feld schickt und Inside blitzen lässt. Oder man weiß ja nicht, was der noch drauf hat. Dann müsste man dann im Trainingscamp ja ausruhen, ob er vielleicht in Coverage doch ein bisschen besser ist. Aber das ist einfach jemand, der macht Spaß und ich mag solche Typen, die die jetzt vielleicht athletisch ein paar oder auch körperlich ein paar Limitationen haben, aber das eben durch Spielintelligenz und durch Energie und durch Einsatz und einen Top-Motor einfach wieder wettmachen. Ich würde es ihm gönnen. Also ja, finde ich ihn schön, wenn er es in der NFL schaffen wird.
Ja, wie gesagt, also als ich sein Tape gesehen habe, ja, hat schon Spaß gemacht. Und dazu kommt ja noch, dass er Team-Captain war oder Defense-Captain. Ja, ja. Das hat ja auch immer so einen kleinen Wert für einen Spieler, dass man ja die Defense anführen kann, dass man den Locker-Room hinter sich kriegen kann, dass man vorangeht.
Also alles, was so intangible befiehlt, wäre halt ein totaler Homerun. Aber die Frage ist halt, kann man mit 5'10", 223 und nicht übermäßig schnell im Straight-Line-Speed, kann man in der NFL überleben? Ja. Ich würde es ihm sehr gönnen.
Ja, der zweite Spieler, den ich noch auf dem Radar hatte, wo ich mir denke, dass er an Tag 3 gehen wird, der aber auch so für Passing-Down-Situation helfen kann, ist Kalik Hudson von Michigan. Auch eher so jemand, der Safety-Maße mitbringt. Ich habe mir jetzt 6-0 aufgeschrieben, 225. Aber dafür hat er athletisch genug dabei, um zu covern. Musste aber bei Michigan allgemein sehr wenig Linebacker spielen. Deswegen sagen wir, wir haben Third Down and Long. Ist das ein Spieler, den kannst du dann als zusätzlichen Pass-Defender aufs Feld stellen? Oder glaubst du, das wird eher so ein, ja, wie man so schön sagt, ein Bust?
Na, ich glaube, in den Runden da hinten, da gibt es keine Busts in dem Sinn. Also das glaube ich, da muss man halt gucken. Das ist ja immer ein bisschen Glückssache. Da hat man einen Spieler und der entwickelt sich dann eben ein bisschen weiter oder nicht. Bei Hudson hat bei Michigan, es nannte sich Viper Position, klingt dann natürlich immer schöner, als wenn man irgendwie Outside Linebacker Safety Hybrid sagt oder so. Der hat quasi so eine extra Position, die so ein bisschen wie Jabril Peppers vorher, ein bisschen weniger tief hat er gespielt. Der hat halt viel nahe der Line of Scrimmage gespielt, sehr aggressiv, gute Instinkte und hat da eben auch viel abgeräumt. Der ist ein besserer Athlet als Orr, ist komischerweise wirklich fast genauso schwer und sogar noch ein bisschen größer. Oder genauso schwer sogar. Bei ihm weiß ich nicht, ob die Coverage wirklich reicht, weil der hat relativ viel dann doch, gerade die letzten zwei Saisons, relativ viel eben eher so ein, wie so ein Overhang-Defender oder ein Strong-Safety-Typ, der so mit Outside-Linebacker Aufgaben quasi mit übernimmt. Das hat er so ein bisschen gespielt und eben war eben sehr aktiv nahe der Line of Scrimmage oder auch so als Blitzer, hat auch deutlich mehr Kraft, als man das denken könnte bei der Statur. Aber ich weiß nicht, ob der so jemand ist, der wirklich so quicke Slot-Receiver dann irgendwie covern kann oder ähnliches. Ein Titan könnte ich mir vielleicht vorstellen. Das ist jemand, der, bei dem ich nicht genau weiß, wie der in die NFL passt. Kann gut sein, dass er es tut. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt so ein wirklicher Passing-Down-Linebacker-Safety-Hybrid werden kann. Da bin ich noch ein bisschen unsicher. Aber ist durchaus möglich.
Ja. Dann würde ich, wenn du jetzt keinen Spieler mehr hast, wo du sagst, oh, den müsst ihr aber auf jeden Fall noch im Kopf behalten, der könnte gut passen oder das ist so ein richtig guter Sleeper, der keine Aufmerksamkeit bekommt, dann würde ich jetzt weitergehen.
Mach das ruhig. Also ich könnte jetzt noch einige nennen, aber wir können ja vielleicht die Zeit ein bisschen im Auge behalten.
Das ist richtig. Ja, mach mal schnell Durchgang Interior Offense Line. Da ist natürlich der Top Prospect Cesar Ruiz. Gibt natürlich auch zwei, drei Mocs, die den an der 28 zu den Ravens haben. Die eine oder andere hat ihn spät in der zweiten Runde an Pick 55 zu den Ravens. Bin ich falsch, wenn ich sage, das ist der beste Interior Offense Liner?
Bin ich auch dabei. Es gibt natürlich auch Leute, die da andere eher vorne sehen. Insgesamt muss man sagen, diese Interior Offense Line Klasse ist halt sehr fluide. Also Ruiz gilt mittlerweile bei den meisten als der Top Prospect, aber dahinter ist es halt wild. Also da gibt's wirklich auch jede Draftseite, jeder Analyst, jeder Experte hat da irgendwie andere Spieler dahinter. Ich weiß nicht, sucht ihr denn mehr einen Center oder sucht ihr mehr einen Guard oder beides?
Das ist tatsächlich eher ein Guard, weil mit Marshall Yanda ja ein Guard.
Ja, das ist natürlich.
Retired ist und da die Lücke gestopft werden muss quasi. Letztendlich haben wir auch mit einem Skura, mit einem Boseman auch Leute, die Guard und Center spielen.
Hm, okay. Weil, also Ruiz, glaube ich, ist schon jemand, der kann, also die meisten Center können irgendwie auch Guard spielen, aber ich glaube, der wäre verschenkt, wenn er nicht Center spielt, weil er halt für diese Position, der ist halt sehr athletisch, kommt schnell aus seinem Stance, ist beweglich, kann gut auf Blitzes reagieren. Das ist, mir hat er nicht so gut gefallen wie anderen. Also ich habe den nicht so hoch. Ich habe den nicht irgendwie Ende erster Runde. Aber man muss natürlich bei dem bedenken, der ist erst 20. Und gerade bei O-Linern, die erst 20 sind, das ist natürlich super, weil die sind physisch noch nicht ganz da. Die kann man auch noch mal, der hat, manchmal fehlt ihm vielleicht noch ein bisschen an Kraft. Den kann man dann erstmal noch mal schön in so ein Weightroom stecken. Und dann in der NFL läuft das ja alles auch noch mal anders. Und dann sieht er vielleicht in 2 Jahren noch mal ganz anders aus. Das ist schon jetzt ein talentierter Spieler. Ihr sucht ja meistens, oder ist das nicht mehr so, musst du mich korrigieren, eher jemanden, der auch durchaus ein bisschen mehr Power mitbringt und vielleicht nicht ganz so beweglich ist wie die tollen Outside-Zonen oder Zone-Blocking-Scheme im O-Liner, sondern jemand, der vielleicht auch ein bisschen mehr Physis und Authority, sag ich mal, mitbringt. Ne?
Ja, das ist richtig.
Da wären dann so Spieler in diesem Bereich, sag ich mal, dritte, vierte Runde, könnte man wo wir gerade bei Michigan sind, jemanden wie Ben Bradison, das wäre jemand, den ich da spannend finde. Der ist halt nicht so sehr, also der ist deutlich weniger athletisch als Reese geht, wird auch eine ganze Ecke später gehen, aber das ist halt jemand, der ist kräftig, stark, der hat gute Technik, der ist nicht so beweglich, aber ich glaube, der gibt dir für so eine Offense, die eben jetzt nicht so viel die O-Liner sich sofort seitlich bewegen lässt, gibt dir, glaube ich, ziemlich verlässlichen Starter, auch relativ, das wird jetzt vielleicht nie der Pro Bowler. Ich meine, Marshall Yanda ist natürlich auch immer ein sehr schlechter Vergleich, weil so gut wird wahrscheinlich keiner dieser Klasse. Das ist ja, passiert ja einfach selten, dass dir so ein Guard über den Weg läuft. Ne? Das muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber natürlich braucht ihr trotzdem einen Ersatz für ihn irgendwie. Ein anderer, der richtig viel Spaß macht, denke ich, allen, die den mal intensiver gesehen haben, ist halt Natane Muti, der Fresno State Guard. Der ist, der macht wirklich enorm Spaß, steht halt nur nie auf dem Feld.
Ich wollte gerade sagen, der ist mir beim Combine aufgefallen. Da habe ich seinen Namen das erste Mal gehört.
Also wenn er auf dem Feld steht, dann wird's heftig, dann tut's weh. Also er ist kompakt gebaut, jetzt nicht der längste, aber der hat gute Balance, wirklich extreme Kraft in Armen und Händen, ein Top-Run-Blocker, ein ziemlich guter Anchor gegen den Pass-Rush. Das bringt halt oft das mit sich, wenn die Guards nicht so groß sind. Also er ist nur nicht mal 6'3". Dadurch ist er halt, hat er einen niedrigeren Schwerpunkt, lässt sich nicht so gut schieben, vor allem, weil er eben auch diese Kraft im Unterkörper hat. Der wird vielleicht ein paar Probleme gegen wendigere Free-Tech-Defensive-Tackles kriegen. Aber das Wichtigste ist bei ihm halt die medizinische Evaluation. Also letzten 2 Saisons zusammen 5 Spiele geht natürlich gar nicht. Nützt dir ja nichts, dass der Typ irgendwie ein echter Mauler im Run-Game ist, wenn er nie auf dem Feld steht. Darum wird der auf jeden Fall auch ein bisschen tiefer fallen. Und da muss man halt abwarten, ob das dass jemand ist, der da passt. Ja. Und ob man das eben riskieren will, das ist klar.
Ja, also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, der ist mir auf dem Combine aufgefallen. Da hat er die meisten Reps beim Bankdrücken von allen O-Linern mit 44. Da war das erste Mal, wo ich dachte, uiuiui. Und dann hat man auch ein bisschen über den gelesen und sich über den informiert. Und dann kamen halt auch die Injuries. Deswegen ist er auch nicht gelaufen und so. Und das ist immer ein großes Problem. Ich habe noch einen Spieler vom aktuellen, 2 Spieler tatsächlich noch, über die ich ganz kurz sprechen möchte. Auch so zweiter Tag. Lloyd Cushenberry von LSU. Ich habe ein paar Tapes von ihm gesehen, auch gegen bessere Defense Tackles oder bessere D-Liner, unter anderem auch Auburn, wo ja auch nicht unbedingt der schlechteste D-Liner rumläuft. Da hat er mir gut gefallen in meiner Evaluierung, als ich dann ein bisschen über den gelesen habe. Kam dann so, ist ein Viertrunden-Pick ungefähr und hat in der Saison 2019 ein bisschen schlechter gespielt als 2018. Ja, vielleicht kannst du mal kurz so zwei, drei Meinungen, Ideen zu ihm sagen.
Er ist eine sehr schwierige Evaluation, weil der ist auch so ein bisschen all over the place. Also den haben einige in der zweiten Runde als einen der besten Interior O-Liner, teilweise sogar vor Ruiz, und andere haben den in der fünften Runde und sagen, nee, der hat mir gar nicht gefallen. Ich war da auch so ein bisschen zwiegespalten. Beim Senior Bowl hat er mir dann doch ziemlich gefallen, weil ich den Eindruck hatte, dass er kräftiger agiert, dass er auch vom Bull Rush von irgendwelchen richtig starken Defensive Tackles nicht so leicht zurückgeschoben wird. Das ist jetzt jemand, der sieht nicht immer pretty aus mit dem, was er macht. Also das ist jetzt nicht jemand, der die tollste Technik hat, aber er kriegt es halt hin. Und da ist immer die Frage, ich habe das in einem anderen Podcast bei einem anderen Spieler neulich schon gesagt, wenn jemand effektiv ist mit einer verbesserungswürdigen Technik und grundsätzlich aber agil genug ist und zumindest leidlich athletisch, dann habe ich das ganz gerne eigentlich, weil wenn ich einen guten O-Line-Coach habe, der auch einfach vom technischen Standpunkt her ein hohes Niveau verlangt, dann kann man mit so einem Spieler ja was machen, weil der hat eben schon seine Produktion, ist schwierig beim O-Liner von Produktion zu reden, aber nehmen wir es mal so an, also der hat dann eben gute Grades oder gewinnt seine Duelle, seine Raps, und wenn der das hat, dann kann man vielleicht an kleineren technischen Sachen feilen und ihn noch zum besseren Spieler machen. Was bei ihm halt auffällig ist, hat sehr, sehr lange Arme für einen Interior O-Liner, also fast Tackle-Arme. Ich glaube, da aus dem kann man schon was bauen. Der muss vielleicht technisch noch ein bisschen stärker werden. Der muss vielleicht auch insgesamt von der Kraft noch ein bisschen zulegen. Aber das ist auch jemand, den ich in dieser Gegend habe. Und der habe ich allgemein sehr viele Interior O-Liner relativ gleich gerankt. Und vielleicht fehlt mir da auch ein bisschen die Expertise, da jetzt die kleinsten Feinheiten Handplacement oder so zu erkennen.
Ich muss ein bisschen lächeln, als du gesagt hast, wenn man einen richtigen O-Line-Coach hat, weil ich einfach sehr überzeugt bin von unserem O-Line-Coach, den wir haben, einfach weil er aus, ich sag jetzt mal, beim Draft schlechtere Talente wirklich sehr gute Guards macht oder sehr gute Spieler macht. Sei es bei einem McCurry, der undraft gegangen ist und letzte Saison als Starter gut gespielt hat. Ein Skura, der undraft gegangen ist und Starter ist. Ein Boseman, der in der sechsten Runde gegangen ist und jetzt Starting war. Und man hat auch in der Vergangenheit Ryan Jensen gehabt. Man hat Rick Wagner gehabt. Alles späte Picks, die dann wirklich in gute bis sehr gute Spieler trainiert wurden. Teilweise auch dann die besten Verträge in der Liga bekommen haben. Finde ich auf jeden Fall immer sehr positiv bei O-Linern.
Das klingt gut. Also ich bin da natürlich nicht so drin, aber bei jemandem wie Boseman ist jetzt ein ganz gutes Beispiel für jemanden, der athletisch relativ gut war und deswegen auch gefallen ist. Und offensichtlich hat er ja dann sich ganz gut entwickelt bisher.
Ja, dann noch ein Spieler, wo ich gesagt habe, ach ja, der gefällt mir auch ganz gut. Vor allen Dingen durch seinen Motor. Ist von Kentucky, Logan Stenberg. Oder Stenberg. Ist natürlich, also bei ihm da eine Evaluierung anzustellen, ist, fand ich persönlich sehr schwierig, einfach weil sie dieses Jahr keinen Quarterback hatten und einen Wide Receiver Quarterback gespielt hatte, weil sich, glaube ich, alle verletzt hatten oder so.
Kommen wir nachher nochmal drauf, glaube ich. Also vermute ich. Ich habe da noch ein paar Ideen zu den Ravens.
Genau. Und dadurch sind sie halt sehr viel gelaufen dieses Jahr. Hat aber unfassbar guten Motor gehabt, gerade im Run-Game. Der hat mir gut gefallen. Und vielleicht kannst du auch zu dem anderen noch mal kurz zwei, drei Sätze zu sagen. Hat Tackle gespielt, Robert Hunt von Louisiana, Lafayette. Der kam jetzt auch in mehreren Mocks in der dritten Runde zu den Ravens. Vielleicht hast du noch so zwei, drei Sätze zu den beiden Spielern.
Interessant, weil du hast mir ein paar Spieler genannt, aber Stenberg nicht. Und Stenberg, also jetzt in der Vorbereitung, Stenberg war dann jemand, wo ich dachte, der könnte eigentlich auch ganz gut zu den Ravens passen. Er hätte ihn, wenn ich jetzt noch ein oder zwei Spieler mehr gehabt hätte, hätte ich den auch genannt. Weil das ist halt auch ein wirklicher Mauler. Der lässt den Gegner auch wissen, dass er ihn gerade 5 Yards zurückschiebt oder pancaked oder so. Also der ist tough. Der ist einfach tough. Und das
sieht man auch.
Genau, da kommt man eben auch zu dem, was Kentuckys Offense in der zweiten Saisonhälfte war, dass sie im Grunde genommen nur gelaufen sind mit einem Wildcat-Quarterback und einem Runner. Und das trotzdem so gut geklappt hat, das lag natürlich vor allem, wir kommen nachher auf Lynn Bowden noch, weil den fände ich bei den Ravens super spannend, aber das lag natürlich auch an der O-Line, die einfach, jeder wusste, dass die laufen. Die haben halt, was weiß ich, 10 Passversuche, wenn überhaupt, pro Spiel gehabt. Und das in der SEC, also in der besten Conference im College Football. Und es hat trotzdem geklappt, weil eben diese Offense-Line so nasty war und die Runner dahinter so gut. Und Stenberg ist halt jemand, der, wie gesagt, der lässt den Gegner wissen, der haut sich richtig rein, immer bis zum Pfiff, der ist in jeder Hinsicht tough, der hat jetzt vielleicht nicht die allerbeste Technik, der ist als Passblocker, gibt sicherlich bessere. Aber das ist natürlich jemand, wenn man den so in den mittleren Rücken greift, ich kann mir bei so einem Spieler einfach nicht vorstellen, dass der gar nichts wird. Der wird vielleicht ein bisschen limitiert. Mag sein, dass der das ein oder andere Problem im Passgame hat. Aber das ist jemand, den mit dem kann man, finde ich, sehr wenig falsch machen einfach. Der ist sehr solide.
Ja, und dazu kommt natürlich mit 6'6" seine Größe. Ja. Und mit 317 wiegt der auch einiges, dass man da auf jeden Fall einiges hat zum Wegschieben.
Das stimmt. Wobei man sagen muss, bei Guards, die zu groß sind, die haben ja öfter dann mal Probleme gegen kleinere Defensive Tackles. Also weil einfach logischerweise, wenn du 6'6 groß bist, sind deine Pads halt immer hoch. Dann kannst du nie so viel Leverage haben. Er macht natürlich vieles mit den Armen und Wett, aber das ist halt eine Größe, da muss man ein bisschen aufpassen. Und der andere, Robert Hunt, den finde ich sehr spannend, weil der noch ein bisschen vielseitiger ist, würde ich sagen. Also der ist jetzt nicht so der reine Run-Blocker, kann er gut. Also insgesamt hat mir diese Louisiana Offense letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht. Die haben mit Kevin Dotson noch einen anderen, so seinen Guard-Kollegen neben sich, die finde ich beide durchaus spannende Prospects. Und die hatten ein sehr variables Running-Game mit 3 Running-Backs und auch noch einem mobilen Quarterback. Das heißt, die mussten auch viel Run blocken und auch für verschiedene Typen, also für kräftige oder für sehr schmale. Also Raymond Calais ist so einer, der ist jetzt auch in der Draft so ein kleiner Speedster-Running-Back. Und das war eine Offense, die wirklich gut geklickt hat quasi, gut funktioniert hat. Und Hunt ist jemand, den ich da wirklich sehr schätzen gelernt habe. Also das ist, der ist durchaus gar nicht so unbeweglich. Der hat halt Erfahrung auf Tackle, wird jetzt nach innen rücken müssen, weil es dafür nicht ganz reicht. Aber der ist halt relativ, hat eine gute Foot Quickness, finde ich. Der hat sehr, also genug Power auf jeden Fall. Der hat einen schönen Handeinsatz. Den mag ich weiter oben sogar noch als die anderen, weil der vielleicht ein bisschen variabler einsetzbar ist. Also den kann man, der könnte, glaube ich, in jedem System spielen oder in den meisten Systemen. Also der könnte sich auch bewegen, der kann aber eben auch direkt Manblocking in die Gegner rein. Das ist ein Spieler, den ich auch ziemlich, ziemlich hoch habe.
Tja, dann haben wir also einen kleinen Überblick über die Interior O-Line gemacht. Also ich habe jetzt so ein bisschen bei dir rausgehört, also an Tag 2 ist so das Value da, sage ich jetzt mal.
Ja, aber bei mir in der Tat, also kommt drauf an, welchen Spieler, aber ich würde eigentlich persönlich eher Richtung dritte Runde warten. Also gibt viele, die einige dieser Spieler in der zweiten Runde haben. Ich sehe das nicht ganz so. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, Interior O-Line ist sicherlich auch nicht meine beste Position bei der Evaluation. Mhm. Aber ich würde, gerade weil diese insgesamt, finde ich, diese Draft ist relativ tief auf vielen Positionen. Und da weiß ich nicht, ob ich mir in Runde 2 schon einen hole, der wahrscheinlich ein solider Starter ist. Gut, Ruiz hat halt dieses riesen Upside aufgrund seines Alters und seiner Beweglichkeit. Aber vielleicht ist der auch nur Center only und kein Guard. Wäre jetzt ja auch nichts Schlechtes per se. Aber ich würde bei der Interior O-Line eigentlich eher bis zur dritten Runde warten oder vielleicht auch bis zur vierten und mir ein paar Spieler am Anfang holen, wo ich das Gefühl habe, die sind wirkliche Difference Maker. Mhm. Aber das können die Ravens natürlich mit sehr vielen guten Gründen anders sehen.
Ja. Alles klar. Dann kommen wir wohl zur spannendsten Position. Wir sagen jetzt einfach mal so, wir werden nicht über Jerry Jeudy, CeeDee Lamb und Henry Ruggs reden. Weil an 28, das wäre wirklich eine Frechheit, wenn die da noch da wären. Dementsprechend kann man die hier ausklammern. Vielleicht fängst du einfach mal an. Ich weiß nämlich nicht, was ich bei dieser Klasse, wie ich da am besten einleiten soll, am besten überleiten soll. Da gibt es ja so viel zu reden, da gibt es so viele unterschiedliche Spieler. Du hast eben schon angedeutet, von Kentucky, Lynn Bowden, könntest du dir sehr gut bei den Ravens vorstellen.
Aber später natürlich an. Erst. Wollen wir nicht vielleicht doch erst Top Prospects? Das wäre jetzt eher so ein Goodie gewesen für diese Offense.
Also, Dann kannst du ja vielleicht
mal so ein bisschen mich auf den Stand bringen, was du oder ihr als Ravens-Fans, was ihr so das Gefühl habt, was ein guter Typ-Receiver wäre, der euch noch fehlt. Weil ich meine, ihr habt mit Hollywood Brown natürlich letztes Jahr früh zugegriffen und den Super Speedster geholt. Was ist so ein Typ-Receiver, wo ihr denken würdet, der fehlt uns noch ein bisschen im Arsenal?
Also ich persönlich würde, und meine Meinung sage ich auch jedem, würde echt einen physischen X-Receiver gehen. Da ist natürlich dann so ein T. Higgins oder ein Denzel Mims. Mhm. Immer in meinen Gedanken drin. Ich denke, dass er wirklich super auf die andere Seite von Hollywood Brown passt. Der dann auch einfach mal diese 50-50 Bälle fängt. Lamar Jackson ist jetzt nicht der Elite-Thrower. Das ist jedem klar, ne? Dass er den Ball dann auch einfach mal ein bisschen off-target wirft. Ja, so ein Spieler, der dann auch mal solche Bälle fängt mit so einem großen Catch-Radius, ne? Mhm. Würde ich persönlich sehen. Ich habe jetzt aber auch 2-3 Berichte gelesen, die gesagt haben, dass die Ravens sich mit KJ Hamler mehrmals getroffen haben.
Das wäre natürlich eine krasse Offense.
Genau, weil sie halt wirklich Speed in die Offense bringen wollen. Und dementsprechend, da war ich dann so, weil KJ Hamler wäre für mich einer der letzten Spieler von den Top Prospects, wo ich sagen würde, den wollen die Ravens, weil wir haben schon Hollywood Brown. Aber angeblich sind sie daran interessiert, Speed in die Offense reinzubringen. Dementsprechend könnte es so oder so laufen. Ich denke aber eher an einen X-Receiver, der physisch spielt.
Also KJ Hamler wäre natürlich krass aufgrund dieses Top-Speeds, dass du zwei so eine kleinen Monster-Speeds da rumlaufen hast, macht natürlich jede Defense nervös. Da musst du fast schon mit zwei tiefen Safety spielen, um das irgendwie auszugleichen, weil Hamler ja auch einfach diese tollen Movements auf den Routes und gerade bei so Double-Moves oder so, der hat ja jeden Safety aus den Schuhen gefaked. Ich bin sonst nicht der größte KJ Hamler-Fan, der braucht halt die richtige Umgebung, weil er ein paar Probleme am Catchpoint und mit Drops hat und auch mit dem Balltracking. Aber so was die Routen und den Speed allgemein angeht, ist der natürlich dann sehr spannend, wenn man die Offense so umstellen will. Das ist keine Frage. Und wenn du die anderen Receiver ansprichst, das sind ja so ein bisschen unterschiedliche Typen, diese X Receiver, also Mims ist ja athletisch auch noch der totale Freak, ne? Mit seiner Size, dann ist er eine 4.43 gelaufen und vor allem dazu, das sieht man gar nicht so auf Tape, da verrät sich aber vielleicht auch einiges, was noch an Potenzial drin ist, eine überragende Cone, ne? Also die er Quickness misst von irgendwie 6.6 irgendwas oder so, also vollkommen absurd für einen Spieler dieser Größe. Mims ist sicherlich der roheste von denen, also was so den Route-Tree angeht, der ist halt viele Goes gelaufen. Ist natürlich auch super, wenn du groß, kräftig und auch sprunggewaltig bist, dann ist es natürlich auch gut, wenn du irgendwie vertikale Routen läufst. Und viele Slants, dann natürlich so Backshoulders, das sind diese ganzen Seitenlinienpässe. Mims muss halt, glaube ich, noch ein bisschen an den Routes arbeiten, an den Breaks, also dass er da irgendwie ein bisschen mehr Separation kriegt. Der hat nicht den besten Release, aber da sah es beim Senior Bowl schon viel besser aus. Da hat er sich viel besser geschlagen als in der Saison. Und so bei Vertikal, der ist halt vertikal extrem gefährlich. Bei dem Speed, dann hat er einen ganz guten Armeinsatz, also diese Armbars, dass er den Gegner sich so ein bisschen vom Leib hält, ohne da ihn irgendwie wegzuschubsen. Und Mims hat natürlich die absoluten Highlight-Catches, würde ich sagen, fast den größten Catch-Radius von allen diesen Spielern. Mit toller Körperkontrolle, aber dazu dann eben auch immer wieder wirklich üble Drops. Also das ist ja da bei ihm so ein bisschen nicht 50-50, so schlimm ist es natürlich nicht, aber der lässt ja doch relativ viele einfache Bälle fallen und fängt danach den extrem komplizierten, den sonst kaum jemand fangen würde.
Oh, das erinnert mich immer an einen gewissen Brashad Perryman.
Aber ja gut, Mims würde ich jetzt vielleicht doch noch ein bisschen größeres Talent als Perryman einordnen, aber weil Perryman war ja vor allem so ein Straight-Line-Runner, zumindest hatte ich den immer so wahrgenommen. Mims könnte vielleicht ein bisschen variabler mit seiner unterschätzten Quickness sein, aber das ist halt so ein bisschen das Problem bei ihm. Der ist von diesen Top-Receivern, würde ich sagen, der größte oder einer der größten Boom-or-Bust-Projects oder Prospects. Der muss halt noch ein bisschen mehr Feinheiten der Position erlernen, aber bringt natürlich körperlich und auch von seinen Händen eigentlich alles mit, und dann fragt man sich, warum lässt er dann andauernd leichte Bälle fallen? Ja. Das wäre dann, aber der wäre natürlich spannend, weil der beides verbinden. Wenn du Speed willst, also nicht nur so ein X-Receiver, der eher ein Possession-Receiver ist, sondern wenn du Speed außen haben willst und dann auch noch Größe, da ist er natürlich, wäre er natürlich jetzt die Nummer 1-Wahl von den Top-Spielern, sag ich mal. Wie gesagt, wir nehmen jetzt natürlich immer Lamb raus.
Ja, klar.
Und natürlich auch ein Rucks.
Ja.
Higgins? Ja, achso, nee.
Genau, nee, mach. Ich hätte jetzt auf Higgins eingeleitet.
Oder darf ich dich kurz fragen, hat dir von denen wer deutlich besser als der andere gefallen? Oder war das so ein bisschen so, dass du sagtest, man könnte eigentlich mit allen ganz gut
leben? Also, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich in einen anderen Spieler verliebt, also weder noch von den beiden. Aber wenn es um die beiden ging, dann doch eher Mims, weil ich nicht so der Fan von Higgins war, tatsächlich.
Ja, ging mir ein bisschen ähnlich. Also Higgins ist alles andere als ein schlechter Prospect. Aber
genau.
Bei ihm sehe ich die Projection für die NFL nicht ganz so positiv. Der wird halt ein Possession-Receiver sein. Der wird nie, also der hat ja jetzt auch eine absurde Yards pro Catch, aber das wird er da nicht haben. Das lag ein bisschen an der Offense. Ja. Trevor Lawrence und eben zwei so eine monsterphysischen großen Receiver mit Higgins und Ross, das wird in der NFL anders laufen. Das ist halt ein langer Receiver mit langen Armen, der gut in Traffic ist. Also wenn ein Cornerback an ihm klebt, der kann den Ball halt gut fangen, hat einen großen Catch-Radius. Der ist kein so schlechter Route-Runner, wie teilweise zu lesen ist. Problem ist bei ihm so ein bisschen eher die Explosivität, und damit wird er natürlich am Release Probleme kriegen, wenn er da halt zu schwerfüßig agiert. Und daher ist so ein bisschen die Frage, das ist ein Top-College-Receiver und natürlich auch ein großes Talent, aber wie kriegt man das mit der Separation hin? Der wird hier am Perimeter, an der Sideline wird er alles fangen. Nur wie viel mehr ist mit ihm möglich? Ich weiß, die meisten haben ihn höher als ich. Ich habe den so in diesem Bereich Anfang zweite Runde, nicht in der ersten Runde. Es gibt natürlich viele, die den auch viel höher in der ersten Runde haben. Wie gesagt, alles andere als ein schlechter Prospekt. Und ich glaube, man sollte nicht unzufrieden sein, wenn jemand T. Higgins in der zweiten Runde draftet, aber ich sehe ihn nicht ganz in der ersten.
Ja, also wie gesagt, aber da war auch einfach ein bisschen auch das eigene Gefühl, wo ich sagte, kann man sich manchmal nicht erklären. Das ist ja, wenn du dann Tape guckst und sagst, das imponiert mich jetzt aber nicht so sehr.
Ja.
War bei einem anderen Spieler anders. Ich bin gespannt, was du zu ihm sagst. Auch ich hätte jetzt gesagt, wenn die Ravens den in der zweiten Runde mit dem ersten Pick holen, bin ich vollends zufrieden. Und das ist Michael Pittman Jr. von USC. Also in den habe ich mich zum Beispiel komplett verliebt. Ich liebe es ja, wenn Receiver die Bälle fangen. Und ich glaube, er kommt auf 3 Drops in seiner College-Karriere. Und man kann noch so super 40-Yard-Dashes laufen. Wenn du den Ball nicht fängst, dann bist du kein guter Receiver. Und wie gesagt, das hat mich bei Michael Pittman besonders fasziniert.
Ja, es ist mein großer Man-Crush auf Receiver. Als ich die Receiver-Analysen auf meinem Blog hatte, da war der noch größtenteils so zweite, dritte Runde. Für mich ist das ein Borderline-First-Rounder. Also ich habe den extrem hoch. Mittlerweile geht er ja auch mehr so in die Richtung mittlere bis frühe zweite Runde. Das ist ein exzellenter Route-Runner für seine Größe. Also für einen 6'4", 220-plus-Pounder sollte man nicht so gute Routen laufen können. Also der hat gerade die Out-Routes, auch diese kürzeren Routen, die haben tolle Breaks. Er verschärft sich regelmäßig eben auch bei kürzeren Routen Separation. Und dann, was du angesprochen hast, der hat halt Hände, da bleibt der Ball halt dran kleben. Der ist halt nicht weg und das ist viel wert. Letztlich, gerade in der NFL, wo es jetzt auch immer offenslastiger wird und vielleicht auch für eine Offense wie die Ravens, die halt viel laufen, wenn sie dann mal einen Third and Long haben, dann heißt ein Drop halt auch gleich ein Punt. Und auch wenn die Ravens viele Fourth Downs ausspielen, aber vielleicht nicht unbedingt jeden Fourth and Eight oder so. Mhm. Und dazu, der läuft einen erstaunlich diversen Route-Tree. Also der hat nicht nur irgendwie 3-4 Routes im Programm, obwohl das ja so eine Air-Raid-artige Offense war. Ich finde den vom Spielverständnis, vom Football-IQ ziemlich gut, weil der halt so Adjustments vornehmen kann bei den Routes je nach Coverage, dass er die vielleicht ein bisschen abkürzt, dass er den Break früher macht, dass er vor jemanden noch cuttet, wenn er sieht, okay, das ist doch eine Zonenverteidigung oder ähnliches. Ich finde den vertikal besser als gedacht. Der ist ja auch, waren ja alle überrascht, dass der eine niedrige 4-5 gelaufen ist bei der Combine. Also der kann durchaus auch mal eine längere Route laufen. Da ist natürlich so ein bisschen die Separation das Problem. Ist ja klar, wenn du dann einen 4-3 Corner hast, den wird er jetzt nicht weglaufen. Aber ich finde ihn da auch sehr nuanciert. Der macht einfach so viele kleine Sachen richtig. So ein bisschen wie Steely Lamb, natürlich in deutlich geringerem Ausmaß. Aber der hat auch hier so einen guten Armeinsatz. Der kann seinen Körper gut stellen. Hat ja eben auch einen großen Körper. Und eben auch Bälle weit ab vom Körper sicher fangen. Also das ist jemand, den habe ich eine Ecke höher. Damit mag ich falsch liegen. Aber das ist ein Spieler, den habe ich mich ungewöhnlicherweise sehr doll verknallt, obwohl ich damit vorher gar nicht gerechnet habe. Meistens ist es so, da ich ja irgendwie schon während der Saison dann scoute für meine Vorberichte, dass ich ungefähr weiß, welchen Spieler ich mehr mögen werde als welchen, weil man natürlich irgendwie nach ein paar mehr Jahren dann so auch auf Typen steht. Und Pittman dachte ich, naja, das ist so ein solider Midrounder, aber als ich den gesehen habe, dachte ich, wow, der ist viel mehr. Der ist, ja. den finde ich bockstark. Das wäre dann eben, sagen wir mal, ein bisschen die sicherere Variante. Der wird dir vielleicht die tollen Deep Passes runterzaubern, wie das ein Denzel Mims tun kann. Aber ich glaube, dass der Floor höher ist bei ihm. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass Pittman gar nichts wird. Bei Mims könnte ich mir beides vorstellen.
Ja. Nee, finde ich. Ich persönlich fände das eine super Kombination zum Hollywood Brown, zu dem Speed.
Wann ist euer zweiter Pick, wenn ich fragen darf, kurz?
An 55.
Oh, ich könnte mir vorstellen, dass der da schon weg ist, ehrlich gesagt.
Ja, ja, du sagtest ja, der ist ja jetzt im letzten, ist einer der wenigen, also was heißt einer der wenigen, der gehört zu den Spielern, die jetzt in den letzten Wochen nochmal ein bisschen, man sagt ja so schön, die Boards hochklettern.
Genau.
War immer so ein bisschen, wo ich gedacht habe, vielleicht bleibt er so ein bisschen unterm Radar hinter den Top-Prospects und mit dem zweiten Pick ist er noch da.
Wer weiß, also ausgeschlossen ist es ja nicht. Ist ja einfach sehr unwägbar. Gerade bei dieser Klasse, da hast du ja auch einfach das Problem, dass ein Team vielleicht sagt, okay, wir haben eigentlich 3 Receiver ungefähr ähnlich hoch gerankt, aber wir wollen genau diesen Typen für unsere Offense haben. Und dadurch, dass du diese riesen Auswahl hast, weißt du halt nicht, wer dann wirklich fällt. Weil wir werden uns in etwas über einer Woche unterhalten darüber und werden erstaunt sein, dass mindestens ein Receiver, den wir jetzt höher einschätzen, doch relativ tief gefallen ist.
Ja, nee, und also ich hatte auch mal immer mit meinem besten Freund übergesprochen und der meinte, ja, das ist ein safer Pick. Wir haben über einen anderen Spieler gesprochen und da habe ich gesagt, naja, so safe ist das bei der Klasse gar nicht. Ich glaube, dass es dieses Jahr, was ein Right Receiver Prospect angeht, dass er dann doch ein paar Überraschungen geben wird, wann und wer geht, einfach weil es so eine breite Masse gibt. Weil die Teams die dann anders einschätzen als die Öffentlichkeit.
Ja.
Dann würde ich noch sagen, um das Ganze noch ein bisschen abzuschließen, was Top-Prospects angeht, wo ich auch kein besonderlicher Fan bin und den ich allerdings auch nicht so bei den Ravens sehe. Du kannst ruhig sagen, wenn ich das falsch sehe, weil es einfach ein Slot-Receiver ist. Justin Jefferson von LSU. Sehe ich persönlich, also viele haben ihn ja auch ganz gerne in den Top 20, in den Top 25. Mhm. Als Slot-Receiver dann auch, wenn er zu der 28 fallen würde. Ich weiß nicht, ich sehe den nur im Slot, nicht im Outside. Und im Slot haben wir halt schon mit Willie Snead jemanden, der die Rolle ausfüllt. Dementsprechend glaubst du, sollten sich die Ravens-Fans Justin Jefferson wünschen? Oder glaubst du, der ist einfach nur ein Slot-Receiver und besser Finger weg lassen?
Finger weg würde ich bei keinem dieser Receiver sagen. Dazu haben die alle ihre Qualitäten. Aber ich bin auch nicht ganz so ein großer Fan von Jefferson wie andere. Wobei, ich muss es vielleicht anders sagen. Ich weiß nicht, ob ich ein so großer Fan bin. Denn letztlich kann man von seinem Spiel im College relativ wenig ableiten. Weil der hat jetzt gerade letzte Saison, vor der Saison ist was anderes. Da hat er auch außen gespielt, also Outside Receiver. Jetzt hat er eigentlich komplett im Slot gespielt. Natürlich in einer Bomben-Offense bei LSU. Und hat aber eigentlich kein einziges Mal wirklich Press-Coverage und auch sehr wenig Man-Coverage bekommen. Es war eigentlich immer Zone und Off. Das heißt, er hatte einen freien Release und konnte da sozusagen irgendwie underneath operieren. Und der ist halt ein großer Slot, der ist ein sehr dynamischer Typ, der ist ja durchaus auch schnell und ein guter Contested-Catch-Receiver. Und von daher hat er da einfach seine Rolle dominiert. Ich hätte ihn halt gern mal in schwierigerer Coverage gesehen. Das heißt, ich kann bei ihm so ein bisschen wenig einschätzen, ist der jetzt für mich ein First-Rounder oder nicht? Der bringt alles mit dafür, aber ich weiß es halt nicht. Und da wäre es jetzt einfach so, wenn ich jetzt den hätte ich mir eingeladen als Team und hätte den mal durch so ein paar Coverage-Drills gegen Press oder so geschickt und geguckt, wie der sich da so benimmt. Ja. Von daher, der hat bei mir so ein bisschen so eine Incomplete Grade, weil ich eigentlich nicht weiß, wie er in der NFL agieren wird gegen ganz andere Coverage. Nicht nur gegen bessere Gegner, das müssen alle, sondern wirklich das Spiel, was er jetzt gemacht hat, das war super, aber ich weiß nicht, wie gut er das dann in die NFL übertragen kann. Das muss nicht heißen, dass er es nicht kann, sondern ich weiß es halt wirklich nicht.
Ja. Ja, also wie gesagt, ist so vielleicht der Pick in der ersten Runde mit den größten Fragezeichen. Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber wie gesagt, ich sehe ihn für die Ravens jetzt tendenziell, ne, auch mit den Argumenten, die du geliefert hast, sehe ich ihn nicht bei den Ravens oder würde ich ihn auch nicht bei den Ravens wünschen, sage ich jetzt mal, weil ich einfach glaube, dass Snead ein ähnlicher Spielertyp ist. Vielleicht nicht ganz so, ja.
Snead ist wahrscheinlich nicht ganz so dynamisch wie Jefferson.
Genau.
Wird denn Snead überhaupt, ihr habt ja auch relativ mit mehreren Titans gespielt. Wie oft war eigentlich der Slot-Receiver so auf dem Feld? Ungefähr. Also jetzt keine Prozentzahl, also sondern...
war tatsächlich von den Receivern am meisten noch.
Interessant. Interessant. Ja. Okay, das hätte ich jetzt ganz anders eingeschätzt von außen, aber darum, man lernt auch immer was dazu über die eigenen Teams, wenn man so ein Gast ist in einem Podcast.
Es ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir ein sehr junges Wide-Receiver-Core hatten mit Miles Boykin, den wir auch letztes Jahr erst gedraftet hatten, mit Hollywood Brown, der irgendwie dann doch irgendwie die ganze Saison verletzt, also angeschlagen durchgegangen ist. Also er hat ja immer noch mit seiner Fußverletzung aus dem letzten Jahr gekämpft. Und da hat es ja nur noch einen Seth Roberts und dementsprechend war es nie viel auf dem Feld, einfach weil er ein richtig guter Blocker war und wurde dann viel mit Motion und so eingesetzt. Ja.
Wie ist das bei Miles Boykin, jetzt nur Interesse halber, wie hat der sich geschlagen? Weil das ist ja jetzt auch so ein Typ, also mit Claypool kommt ja der nächste Notre Dame Receiver, der noch ein bisschen mehr mitbringt vielleicht, aber auch diese Typen, die groß, kräftig und dazu sehr schnell, zumindest Straightline sehr schnell sind und auch sehr sprunggewaltig. Boykin bringt ja athletisch alles mit, nur die Feinheiten des Receiverspiels, das war so ein bisschen das Problem. Wie hat der sich denn eigentlich so gemacht? Ich habe den natürlich ein paar Mal gesehen, aber...
War halt für, also sagen wir es mal so, ich glaube, er ist ein bisschen unter den Erwartungen geblieben, die einige an ihn hatten, gerade durch seine athletischen Werte oder seine Combine-Werte. Hat er da ein bisschen, ja, waren die Vorschusslorbeeren ein bisschen zu hoch. Aber man muss halt auch sagen, dass er durch die Offense einfach wenig eingesetzt worden ist, hat 3 Touchdowns gefangen. Ja, also er muss noch lernen, das hat man noch gesehen. Ich halte jetzt sehr viel in der zweiten Saison auf ihn. Also ich würde es mir wünschen, weil ich auch so ein kleiner Notre Dame-Sympathisant bin tatsächlich. Würde ich mir wünschen, dass er den nächsten Schritt macht. Dazu auch natürlich ein exzellenter Blocker gewesen.
Das glaube ich.
Und hat auch 2-3 Highlight-Catches gehabt diese Saison. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das Spiel gegen Los Angeles Rams hatte einen unglaublichen Catch. Oder gegen Seahawks hatte auch einen 60-Yard gefangen. Ja, wie gesagt, muss noch einiges lernen, aber ich würde jetzt sagen, für einen Drittrunden-Pick war es eine solide erste Saison.
Wenn man an den, nach einer Saison sollte man die Hoffnung ja eh nicht aufgeben, wenn man so einen Spieler schon hat, der ja eher schnell ist und so ein Straightliner wäre ja fast sinnvoller, denn eben, dass der andere jetzt gar nicht mal unbedingt super viel Speed mitbringt, sondern vielleicht ein bisschen sichererer Fänger ist und so ein bisschen eben die First Downs besorgt durch Physis, durch sichere Hände, durch gute Routen oder so. Also so ein Pitman würde da vielleicht schon ganz gut reinpassen.
Ja, glaube ich auch. Und was ich mir halt auch gut vorstellen kann, ist, dass man auch mal gerne mal bei Passing Situations dann irgendwie, ist ja natürlich jetzt ein bisschen wildes Wunschträumen, aber dass man dann Hollywood Brown mal in den Slot stellt, Miles Boykin auf Z und Pittman auf die andere Seite. Und dann hat man mit Andrews, Pittman, Boykin und Hollywood Brown echt verschiedenste gute Anspielpositionen. Aber wie gesagt, ist Wunschdenken. Kommen wir ein bisschen in die späteren Runden, würde ich jetzt mal sagen. Kommen wir jetzt zu demjenigen, den du eben schon angesprochen hattest, den du dir, wo du angedeutet hattest, wo du dir wünschen würdest, würde ich jetzt mal sagen, dass er bei den Ravens spielt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also das ist eher so ein schematischer Wunsch, sage ich mal, weil das, glaube ich, witzig wäre. Das ist einfach eine der kreativsten Offenses und dennoch ja auch eine der lauflastigsten. Und da wäre jemand wie Lynn Bowden von Kentucky einfach ein spannender Typ, denke ich so, wenn man eben gerade am Anfang keinen Receiver holt, weil der dann so ein bisschen so eine Gadget-Rolle vielleicht übernehmen kann, also so ein bisschen Receiver spielt, da muss er auch noch ein bisschen was lernen, aber zudem eben auch mal einen Ball aus dem Backfield nehmen kann, also den quasi neben Lamar Jackson und dann vielleicht einem Running Back im Backfield zu haben, würde ich mir einfach sehr spannend vorstellen, weil für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so tief drin sind, Lynn Bowden ist ein durchaus talentierter Receiver bei Kentucky gewesen und die hatten Probleme. Terry Wilson, der Quarterback, hat sich verletzt, der Ersatzquarterback hat sich auch verletzt. Sawyer Smith ist dann sehr ineffektiv gewesen, als er zurückkam. Und dann hat sich halt der Coach, Mark Stoops, entschieden, okay, hilft alles nichts. Die Saison war eh so ein bisschen in Binsen. Wir spielen jetzt nur noch mit Wildcat-Quarterback und installieren da eben Bowden, der eigentlich Receiver ist, und haben die ganze Offense umgestellt. Und haben dann halt mit Bowden und seinen Running Backs, Steam Rose vor allem, sind die einfach nur noch gelaufen und haben halt ab und zu mal einen Pass. Also den Bowden hat in der Highschool irgendwie mal Quarterback gespielt. Das heißt, er kann irgendwie einen Pass anbringen, aber natürlich eigentlich nicht auf College-Level. Und Bowden, ja, das war einfach krass, weil keine Defense den stoppen konnte. Der ist halt einfach mit dem Ball in seinen Händen wahnsinnig gut. Der hat halt eine tolle Vision, also so aufgehende Lücken. Der ist dynamisch, der ist sehr wendig, also so jemand, der so durch die Verteidigungsreihen durchgleitet, also jetzt gar nicht mehr so viele Cuts, aber der ist so slippery, dazu hat er eine ziemlich gute Power für einen Receiver, also der kann halt auch tough einfach mal in einen Spieler reingehen und den ein bisschen zurückschieben oder wird zumindest nicht gleich umgehauen. Wie gesagt, als Receiver muss er noch ein bisschen lernen, aber das ist so ein Mismatch, Typ, den man sich irgendwo vielleicht in den mittleren Runden abgreifen könnte. Ist auch ein solider Returner, also den kann man so überall einsetzen, ein bisschen. Und der ist halt auf jeden Fall auch so, man spricht von Fiery oder Fiery Competitor. Also der hat auf jeden Fall so ein bisschen, der ist ein bisschen edgy, der hat ein bisschen Swag und ich glaube, der würde in diese Offense einfach ganz gut reinpassen, weil mit dem könnte man einfach verschiedene Sachen machen. Den könnte man natürlich einfach auf eine Receiver-Route schicken, aber dem auch einfach schnell den Ball geben und ihn damit was machen lassen. Mal im Backfield auch aufstellen als Wildcat-Quarterback. Das ist so ein Typ, da dachte ich einfach, als ich den sah, den bei den Ravens, das würde einfach Spaß machen, weil die Ravens einfach so gut in Offenses irgendwie Spieler ungewöhnlich einbinden können. Ist jetzt gar nicht mal mein Lieblingsreceiver in den mittleren Runden, aber ich finde den bei den Ravens so passig.
Weiß ich nicht. Spannend. Also, weil ich war immer so einer, Also ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Ich habe ihn aber tatsächlich, ich habe keinen 2018er Tape von ihm gesehen, wo er Receiver gespielt hat. Auch letztes Jahr. Also ich habe ihn tatsächlich nur als Quarterback gesehen. Von daher, und da hat man schon seine Athletik gesehen. Spannend, was du auf jeden Fall dazu erzählt hast.
Ja, es ist halt einfach, also selten, dass sowas so funktioniert. Also in der NFL natürlich sowieso nicht, auch im College eher selten. Aber dass dann jemand da ankommt und plötzlich, der hat in den letzten Also seitdem er Quarterback gespielt hat, ist er halt mehrfach für 200 Yards und sonst auch immer mindestens für 100 Yards gelaufen, zum Teil für einige Touchdowns. Also und das wohlgemerkt in einer nicht ganz schlechten Conference. Also das hat mich schon beeindruckt. Nee, ich sehe den nicht als den weitesten Receiver in den Mid-Rounds. Aber das ist jemand, den finde ich in diesem Spot halt möglicherweise spannend. Aber das kann natürlich auch ganz anders laufen.
Ja, dann vielleicht sagen wir einfach noch so drei Spieler, wo du jetzt sagst, so in der Mitte-Runde, die könnten einen zeitnahen Impact in der Offense reinbringen. Jetzt ganz unabhängig, was die Ravens machen oder tun wollen. So deine drei Lieblingsspieler in der mittleren Runde. Also ich habe da auch noch...
Schwierig. Aber sonst, wenn du welche hast, nennen sie. Vielleicht kommen wir da zusammen. Weil also bei drei würde ich jetzt doch wieder das Fit sozusagen mitbedenken. Also ob er zu den Ravens oder zu einer bestimmten Position passt.
Also wen ich ganz spannend fand, den habe ich tatsächlich durch Zufall gesehen bei Facebook mal. Und dann habe ich mich ein bisschen über den informiert. War von Liberty, Antonio Gabriel-Golden.
AGG.
Ja, den fand ich tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Hat mir auch Spaß gemacht, sein Tape zu sehen. Und ja, sein Catch-Radius ist ja auch 6'4". Ist ja auch unfassbar groß. Aber ich weiß nicht, ob er schon direkt den Impact mitbringen kann. Also für mich wirkt es immer mal so ein bisschen, als ob er noch ein bisschen Zeit braucht.
Ja, das wäre jetzt auch einer gewesen, den ich genannt hätte. Also AGG habe ich leider auch schon in der Saison erleben, dass der Buffalo Bulls halt total geschreddert hat, wie kein anderer Spieler. Und die haben auch gegen Penn State gespielt. Also das war eine sensationelle Leistung, wahrscheinlich auch eine seiner besten der Saison. Ich mag den lieber als andere. Also ich habe den in der Tat an Tag 2 bei mir, weil ich... Also er hat Probleme und er hat Potenzial. Probleme ist natürlich bei solchen Receivern, die groß sind, relativ kräftig und nicht sehr schnell, wird natürlich immer Separation-Problem sein. Das ist einfach so in der NFL. Nur was er für mich mitbringt und wo er dieses Problem möglicherweise überwinden könnte, ist zweierlei. Einmal ist er halt ein sehr sicherer Fänger. Also hat, das war in der Saison vorher noch anders, aber letzte Saison hat er sehr, sehr wenig fallen lassen. Und das Zweite, was ich wirklich gut finde, ist sein Release. Also er hat eine gewisse Footquickness, eine gewisse Explosivität, die man jetzt an den Werten gar nicht so erahnt oder so, aber der kann halt unterschiedliche Releases gegen Press machen. Der muss halt eher lernen, danach sich Separation zu verschaffen, aber der kommt ganz gut aus den Blöcken, wenn man so will. Und das ist was, wo ich denke, das könnte möglicherweise seine Einschätzung ein bisschen verbessern und auch seine Anpassung an die NFL erleichtern. Das wird trotzdem eine Lernkurve sein, die beträchtlich ist. Ist jetzt ja auch nicht das größte College, was er hatte mit Liberty. Aber das ist jemand, bei dem ich mir vorstellen könnte, das ist so ein Midround-Pick mit viel Upside einfach. Und ja. Dadurch, dass er im Gegensatz zu anderen großen Receivern diesen Release ganz gut drauf hat und auch variabel drauf hat, denke ich, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen.
Ja, wie gesagt, ich bin da auch gespannt, inwiefern die Ravens da dann auch nochmal zugreifen, einfach, ob sie dann dieses Jahr wieder zwei Picks verwenden in Receiver, was durchaus Sinn ergibt. Wer mir tatsächlich auch ein bisschen, also da, auf dem bin ich, von dem habe ich relativ wenig Tape gesehen, aber auch da habe ich in zwei, drei Mocks gehört, für die späteren Runden wäre ein guter Fit für die Ravens. Hinter Willie Snead ist Devin Duvernay.
Duvernay, ja.
Von Texas. Hat gute, also zu seinen Stärken gehört dieses Run after Catch. Also wenn man den Ball hat und dann laufen. Und auch er hat gute Hände. Bei ihm definitiv fehlt ja noch ein bisschen der Speed. Aber wenn man den hinter Willie Snead in Ruhe lernen lassen kann und den ab und zu mal aufs Feld stellen kann, könnte der auch eine gute Verstärkung sein.
Ja, ich finde den auch spannend. Ich würde übrigens nicht mal sagen, dass dem Speed fehlt. Der ist eigentlich sehr schnell. Also Duvernay ist auch eine hohe 4-3 gelaufen bei der Combine. Und man sieht es auch, finde ich, ein bisschen auf dem Feld. Aber er ist jetzt noch nicht so der tolle, er ist nicht so wendig wie die meisten Slot-Receiver. Er ist ein ungewöhnlicher Typ. Der hat eigentlich nur Slot gespielt. Jetzt letzte Saison vorher hat er auch außen gespielt. Also die Saisons davor. Und dem fehlt so ein bisschen, bei Slot-Receiver denkt man ja oft entweder an einen Big-Slot, also jemanden, wie es der Sneed ja auch eher ist, oder eben an so einen kleinen, flinken West, sag ich mal. Und Duvernay ist beides nicht. Duvernay hat einen starken Straight-Line-Speed, aber ist nicht so richtig wendig. Der hat tolle Hände. Also wirklich ein seltsamer Prospect, und das meine ich nicht negativ, sondern jemand, der einfach ein ungewöhnliches Profil hat. Der ist auch relativ kräftig gebaut. Der hat auch ordentlich Power. Das wäre jetzt so ein spannender Slot-Receiver für die mittleren Runden, der wahrscheinlich Teams, wenn er dann auf dem Feld stehen wird, vor Probleme vielleicht nicht, aber der wird auf jeden Fall ungewöhnliche Reaktionen erfordern, weil der eben so ein bisschen anderer Typ ist als übliche Slot-Receiver. Sowohl als die großen, als auch als die kleinen, wendigen. Finde ich einen interessanten Pick.
Ja, ich denke, dann haben wir auch einiges besprochen.
Und, einen nenne ich noch. Weil wenn ich noch darf, weil wir drei
natürlich
sagen.
Natürlich. Ich wollte jetzt hier, bevor ich jetzt hier ableite oder die Folge beende, natürlich noch nach deinem Lieblingsreceiver fragen.
Achso, nee, das kann ich nicht, den kann ich nicht bieten, weil dazu ist die Klasse, da mich auf einen festzusetzen, das ist schwierig.
Wenn du dich auf einen festsetzen müsstest.
Nee, da würde man jetzt CD Lamb sagen, aber das wäre ein bisschen langweilig, ne? Also das einen der Top-Prospects. Aber wenn ich jetzt so in den mittleren, hinteren Runden spannende Spieler, denke ich, also das eine, wenn die Ravens jetzt wirklich vorne eher zum Beispiel auf Defense gehen und mit dem ersten Pick einen Linebacker, mit dem zweiten Pick vielleicht irgendwie die Edge oder Defensive Tackle oder eben Interior O-Line bedienen und sagen, ja, Receiver warten wir in die hinteren Runden, weil da ist immer noch so viel da. Und sie da einen größeren Receiver suchen. Ich bin ziemlicher Fan von Isaiah Hodgins von Oregon State. Das ist ein großer Receiver, der ist jetzt nicht ganz so kräftig wie Pittman, aber der ist erstaunlich quick, also der ist jetzt auch nicht der schnellste, also auch nur eine 4-6 gelaufen, also Straightline-Speed fehlt ein bisschen, aber der ist erstaunlich quick und läuft, finde ich, für einen großen Receiver wirklich tolle Routes und hat eben auch diese Hände. Ich glaube, der hatte einen oder gar keinen Drop im vergangenen Jahr. Das schätze ich ja schon, weil, wie gesagt, in der NFL kann so ein Drop halt immer eine Possession weniger bedeuten. Und das ist jemand, der hat wirklich auch sehr, sehr lange Arme und kann halt so eine Red Zone-Waffe sein, ist aber, wie gesagt, agiler, als man so denkt. Also nicht so ein Miles Boykin, so ein Tier, was super Speed hat, aber jetzt vielleicht nicht so viel Lateral Quickness, sondern für einen großen Receiver eigentlich relativ beweglich und eben das merkt man eben auch in den Routes, wenn man so will. Und der andere, den ich spannend fände, so ein bisschen wie Lynn Bowden, nur ein anderer Typ, wäre halt als so Receiver-Running-Back-Hybrid, wäre halt Antonio Gibson von Memphis. Das ist so ein bisschen my guy. Also ein jetzt nicht besonders großer, aber extrem kräftiger, extrem bulliger Typ mit Superspeed und eben auch einer tollen Explosion. Also der ist auf den ersten Schritten sehr schnell, hat eine super Contact-Balance, bei dem wäre es ein bisschen die Frage, was wird der in der NFL? Weil der hat bei Memphis erst Receiver gespielt, hat dann so ein paar Snaps, ab und zu mal so ein Endaround oder ein Jet-Sweep bekommen und war da so gut und so dominant, dass man ihn dann Mitte der Saison dann so halb umgestellt hat, dass er dann teilweise Receiver gespielt hat und teilweise Running Back und bei beidem extrem erfolgreich war. Der ist noch roh, keine Frage, aber das ist so ein Typ, den könnte ich mir in einer kreativen Offense super vorstellen, wo man den umherbewegt, wo man den Ball in die Hand gibt. Der ist halt, wie gesagt, schnell, kräftig, kann halt Leute mitzerren, hat aber auch ganz gute Quickness. Nebenbei auch ein hervorragender Kick-Returner. Das wäre jetzt so ein Typ auch, den man, wie gesagt, der in einer Offense agiert, wo es jetzt nicht diese ganz fixen Positionen gibt, der muss das und das spielen und immer dastehen, sondern den man so ein bisschen wie auf dem Schachbrett umherbewegt und mit dem man Mismatches kreiert.
Ja, Also super spannend. Wie gesagt, die beiden letzten Namen habe ich überhaupt noch gar nicht gehört. Wir machen tatsächlich, unser letzter Gast ist jetzt schon ein bisschen her, aber wir machen so ein kleines Spielchen immer. Der hat jetzt, glaube ich, auch auf dem falschen Fuß. Das habe ich nämlich nicht geschrieben.
Nee, ich bin gespannt.
So ein ganz kleines Spiel, wo der Gast dann immer eine Bold Prediction nennt. Wir haben es jetzt letzte Saison mit unserem letzten Gast, das war der Adrian damals, natürlich dann eine Bold Prediction für die Ravens gemacht, für die Saison. Mit dir, du darfst gerne eine Bold Prediction für den Draft nächste Woche erzählen oder deine, ja, hau mal eine raus.
Die sich auf die Ravens aber bezieht, das wäre ja schon sinnvoll, oder?
Wenn du möchtest, das darfst du gerne machen, ja.
Bold Predictions, ich bin so schlecht in Hot Takes, die sind dann meistens entweder gar nicht hot oder total unwahrscheinlich.
Ja, das macht ja immer das Spannende an Bold Predictions.
Okay, ich hau jetzt einfach mal, dann hau ich was um. Ravens hatten vor den letzten zwei Runden einen Running Back. Oh. Keine Ahnung.
Oh ja, ist auch super spannend. Also ich habe schon so viele Mock Drafts gesehen, die DeAndre Swift 28 zu den Ravens gesetzt haben. Och, wo ich mir dann denke, Leute, also wirklich beim besten Willen, ne? Aber erstens kein Running Back in der ersten Runde, niemals, selbst wenn man da einen Need hat. Und zweitens, nee.
Also ich gehöre zwar noch zu der Oldschool-Front, die sagt, einen Christian McCaffrey kann man durchaus in der ersten Runde ziehen. Der hat genug Value. Und ich bin ein Fan von Swift, aber anstelle der Ravens niemals.
Also, nee, also da tut's, also da, wenn sie das machen, das da würde ich schon hinterfragen, so Leute.
Ich würde ja gerne ein bisschen mehr von Justice Hill sehen, von daher wäre ich gar nicht dafür. Ich weiß aber nicht, wie die Ravens das sehen und ich habe ihn natürlich jetzt auch nicht so sehr in der Rookie-Saison verfolgt, aber ich hatte immer gedacht, dass der so als Compliment-Back zu Ingram und Edwards, die ja beide eher bullig sind. Klar, Ingram ist natürlich relativ variabel für seine Statur, aber dass man das Hill so als One-Cut-Runner da eigentlich eine spannende Ergänzung wäre, aber offensichtlich hat das noch nicht so ganz geklappt.
Ja, aber dafür sind wir halt auch diese Saison viel zu sehr durch die Mitte gelaufen.
Ah, okay. Also, ne, und Lamar oder Jackson eben mit Lamar.
Das ist über außen, ja.
Die beste Variante von allen.
Ja, also von daher hat schon gute Ansätze gezeigt. Gerade im Passing Game hat er auch zwei, drei Sachen gut gemacht. Okay. Aber auch da hat er wenig Spielzeit bekommen und wenig Snaps gesehen, um wirklich beweisen zu können. Und vor allen Dingen nach der Rookie-Season kannst du ja nie sagen.
Nee, ja, natürlich okay. Nicht. Aber den würde ich halt, darum würde ich eigentlich, dass die Prediction ist daher schon eigentlich nicht wirklich meine, weil ich den würde ich gerne irgendwie in dieser Offense nochmal mehr sehen. Und vielleicht klappt es ja diese Saison.
Der weiß. Nee, ich bin auch ganz bei dir. Ich war auch ein großer Fan von. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass man den so wenig gesehen hat. Gut, Ingram mit 1000 Yards, Jackson mit 1000 Yards.
Klar.
Da ist dann halt, ne?
Das stimmt, nur Edwards hat ja deutlich mehr Snaps gesehen und ist natürlich auch als Inside-Runner besser gehalten, völlig
klar. Genau. Ja, hast du denn noch irgendwie so eine Vermutung, ob beim Draft Day irgendwas Spannendes passieren wird, womit keiner rechnet? Oder?
Ja, ehrlich gesagt glaube ich, aufgrund der Umstände jetzt auch, wird das die wildeste Draft, die ich je erlebt habe, weil natürlich viele Unwägbarkeiten sind, man hat viele Spieler jetzt gar nicht testen können. Ich hatte das in einem anderen Podcast schon gesagt, wenn du jetzt einen Spieler hast, der in der NFL definitiv eine andere Position bekleiden wird, als das im College getan hat, weil er vielleicht zu leicht oder zu schwer oder zu langsam oder was auch immer ist. Normalerweise kannst du diese Spieler ja wenigstens durch so ein paar Drills schicken und einfach so einen Eindruck davon haben, okay, kann der sich gut genug bewegen, um den vielleicht dann, was weiß ich, auf Outside Linebacker zu stellen, obwohl er sonst nur in der Line gespielt hat. Man kriegt so einen ersten groben Eindruck davon, ob das möglich wäre, diesen Spieler auf eine andere Position zu transferieren. Und das sind ja Sachen, die gerade völlig wegfallen. Die können ja sonst wie viel Videos posten, wo sie sich irgendwie als besonders beweglich oder was auch immer darstellen. Aber das wird eben nicht das ersetzen, dass du mit einem Position Coach, der dich vielleicht dann auch nachher hat, durch ein paar Drills gehst bei irgendwelchen Visits. Genauso die Pro Days. Also das von daher ist gerade in den letzten Runden, denke ich, sehr, sehr viel Unwägbarkeit dabei. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass wesentlich mehr undrafted Free Agents nächste Saison, so sie denn stattfinden wird, einfach in die Roster kommen. Weil der Unterschied zwischen sechste Runde und undrafted, normalerweise haben ja so Draftpicks oft so einen kleinen Bonus. Weil man hat immer einen Draftpick investiert. Und wenn die jetzt gleich gut sind im Trainingscamp, da wird man wahrscheinlich eher den undrafted cutten oder den in die Practice Squad setzen. Und ich glaube, diesmal wird es einfach so sein, erstens, es wird ein tierisches Gekloppe geben um die undrafted Free Agents, weil da werden die Listen und die Rankings nochmal unterschiedlicher sein als sonst. Das wird schon spannend zu sehen sein. Und ich glaube einfach, dass diese zwischen, was weiß ich, fünfter und siebter Runde, dass da vielleicht der ein oder andere mehr den Cut verpassen wird als sonst und der ein oder andere undrafted eben mehr reinkommt, weil man ganz viele Spieler jetzt nicht wirklich testen konnte. Das heißt, du lädst dir natürlich dann diejenigen ein und schaust dann im Trainingscamp und da wird der ein oder andere mehr überraschen. Da bin ich relativ sicher. Und auch sonst, es wird weird werden. Also ich glaube, mit ganz vielen Überraschungen, gerade so nach den ersten zwei Runden, wird man nachher denken, Mensch, überall war der oder der Spieler in der dritten Runde und der geht dann entweder undrafted oder fast undrafted. Da wird es mehr von geben, denke ich.
Ja, ich bin super gespannt auf den Draft. Ich freue mich tatsächlich in der heutigen Zeit ein bisschen Normalität. Deswegen war ich auch heilfroh, als die NFL gesagt hat, wir machen den Draft. Für die Teams natürlich ein bisschen ärgerlich, das verstehe ich auch. Ja, Jan, danke, dass du da warst. Hat super viel Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch.
Ich würde sagen, mit der Stunde sind wir doch gut hingekommen.
Ich habe es dir vorher gesagt.
Ja, von daher, nee, hat super viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und ja, vielleicht hört man sich ja dann nochmal wieder.
Wer weiß.
Super. Ja, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wir bringen vor dem Draft auf jeden Fall noch eine Folge raus. Also seid gerne gespannt und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.